Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
Liebe Leute da draußen, heute geht's um Anti-Eternia, eine der beliebtesten Folgen in der Masters of the Universe Community. Und besondere Folgen, liebe Leute, brauchen auch besondere Gäste. Aber bevor wir euch verraten, wen wir heute mitgebracht haben, möchte ich noch ganz gerne meinen ehemaligen Coach und jetzigen Co. begrüßen. Mein Gegenstück aus der Anti-Welt, den Dida.
Ja, hi Olli. Du, machen wir wieder mal einen Podcast, oder? Und du hast es schon gesagt, heute ein besonderes Hörspiel und noch dazu mit einem besonderen Gast.
Ja, ganz genau. Doch bevor wir den Gast jetzt zu uns hereinlassen, ich höre ihn schon klopfen an der Tür. Dida, du bist ja ein großer Podcaster. Aber kannst du bitte so lieb sein und mir für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen und vor allem für unseren Gast zwei ganz kurze private Fragen beantworten?
Ja, schieß los.
Okay, also, großer Podcaster, ja, aber wie schaut es denn mit der Körpergröße aus? Sei doch so nett und verrat uns die mal ungefähr.
Naja, ich ahne schon, worauf du hinaus willst, lieber Freund. Du aber, du weißt, ich halte es da wie Mechanic und sage immer, ich bin der Größte. Aber jetzt im Ernst, also, lieber Olli, du kennst mich groß im Geiste, aber klein im Wuchs. Da bin ich nämlich nur 168 Zentimeter.
Oh, okay. Und die zweite Frage, wie ist dein Nachname, lieber Dieter?
Ja, mein Nachname ist der schöne österreichische Traditionsname Holzer, der ja auch in der Podcast-Welt schon Tradition hat, wie man hört. Und es ist interessant, ich habe auch kurz mal nachgeschaut, habe ich wirklich jetzt zum ersten Mal gemacht. Der Nachname Holzer ist in Deutschland der 1008 häufigste Familienname, in Österreich aber der 41 häufigste. Also aha, wirklich ein, das ist ein österreichischer Name, wie man es bei mir eh auch hört, dass ich von hier stamme.
Ja. Alles klar. Ja, danke für die ehrlichen Antworten. Und du hast bereits geahnt, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, auch unser Gast weiß, worauf ich hinaus will. Denn er ist es gewohnt, mit kleinen Leuten und mit Holzers zu podcasten. Also, wir rollen jetzt endlich den roten Teppich aus. Es gibt viele Giganten im Universum, vor allem bei den Masters, aber es gibt nur einen Giganten und das ist der Michael Shaggy Schwarz. Hi Shaggy, schön, dass du da bist.
Ja, wunderschönen guten Tag euch beiden. Freue mich sehr auch. Vielen Dank für die ganz, ganz tolle Anmoderation. Hat mich sehr geehrt, hat mich gefreut. Ihr beide habt das verbotene Experiment gewagt, habt den Weltenwandler konstruiert und habt mich zu euch in den Podcast geholt. Ihr werdet nachher noch sehen, ob ihr das nicht bereut.
Ja, so ist es. Der Shaggy Schwarz hat den Schwarzfeldmodulator eingeschalten und wird jetzt mit uns den Podcast über Anti-Eternia mitgestalten. Und wenn wir dich schon dabei haben, dann werden wir dich natürlich auch über die Masters ein bisschen allgemein ausquetschen und ausfragen. Und vielleicht ganz kurz vorweg, ja, du bist in der Podcast-Welt zwar kein Tabula Rasa mehr, kein leeres Blatt, aber einige kennen dich vielleicht nicht. Möchtest du ganz kurz den Leuten erklären, wer du bist?
Natürlich. Also Michael Shaggy Schwarz, wie du es gesagt hast, Michael ist mein Geburtsname, Shaggy ist mein Spitzname. Schon im Grunde, seit ich 10, 11, 12 bin, also den Namen, Spitznamen trage ich schon immer. Die meisten Leute sagen tatsächlich in meinem Umfeld Shaggy zu mir, außer meiner Mutter, die sagt immer noch Michael. Und meine Freundin, die sagt, glaube ich, auch eher Micha. Aber sonst sagt tatsächlich eigentlich jeder Shaggy zu mir. Und den nutze ich ja mittlerweile auch als Künstlernamen. Hauptberuflich bin ich eigentlich Konzertveranstalter von wirklich kleinen Kindertheatersachen bis hin zu großen Rock-Events, Festivals, also von 30 Zuschauern bis 12.000 Zuschauer. Sowas veranstalte ich normalerweise. Aber nebenberuflich bin ich Künstler in verschiedenen Bereichen. Auf der Bühne eine Clown-Ausbildung habe ich, eine Impro-Theater-Weiterbildung habe ich. Also in dem Bereich vor allem Moderation. Aber mein neues Steckenpferd und natürlich tatsächlich mittlerweile auch Arbeitsplatz ist der Podcast-Bereich geworden. Denn ich mache wirklich eine Reihe von Podcasts. Auch da mit Podcast verdiene ich mittlerweile ein kleines Stückchen Geld auch nebenher. Das ist gerade so in Corona-Zeiten als Künstler, der nicht auf der Bühne stehen kann, oder als DJ, der ich auch bin, der nicht Musik auflegen kann, ist das natürlich ein kleines Zubrot und macht mir auch total Spaß.
Ich habe vorher schon angesprochen, Giganten war auch eines deiner Projekte und da gab es auch Motu, Masters of the Universe, Folgen. Und möchtest du uns da kurz nochmal zurück in Erinnerung holen, was ihr da gemacht habt, mit wem du das gemacht hast, wo man das finden kann? Deine Gerne. Möglichkeit hier zu placken bei uns.
Also neben den Wrestling-Podcasts, die ich ja auch mache, die worüber wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt haben oder kennen, ist natürlich eines meiner Steckenpferde, der Podcast Die Giganten, oder war es zumindest erstmal aktuell, ruht ja so ein bisschen, weil mein kleiner Markus Holzer aktuell wenig Zeit hat. Also er ist noch nicht eingebuddelt, der kommt mal wieder irgendwann raus. Ich muss nur Markus überzeugen, wie wichtig das Projekt ist und dass wir da weitermachen können. Die Giganten war so ein Nerd-Projekt. Markus und ich kennen uns auch schon seit vielen Jahren übers Wrestling und haben dann irgendwann mal, sind wir auf die Idee gekommen, wir haben so viele gemeinsame Interessen, wie ich mit euch ja jetzt auch. Vor allem auch die Masters waren eines meiner Dinge, wo ich gedacht, darüber will ich auch mal einen Podcast machen. Wir sind beides Nerds und haben gedacht, machen wir doch einen Geek-Podcast, die Giganten. Und da mir die Masters auch so wichtig sind und ich wirklich da auch ein alter Sammler war von den Figuren, über die Hörspiele, über die Comics, da habe ich gedacht, da muss ich auch mal über die Masters reden. Und die Giganten-Masters-Folge war tatsächlich die erste Folge, die wir hatten, die allererste der Giganten. Und wir hatten später noch mal eine Folge, da war Peter Petindo, das ist auch jemand, ein bekannter Masters-YouTuber in Deutschland zumindest. Der war dann auch mal zu Gast und da haben wir auch noch mal über die Masters geredet. Also das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen. Und deswegen freue ich mich so sehr, heute bei euch zu Gast sein zu dürfen.
Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Und ja, vielleicht mach mal dick und fett unterstrichen Giganten mit G-E-E-K, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, die Geeks, die Giganten unter den Geeks, deswegen Geek-Giganten. Übrigens ging das auf eine, meine Idee war damals Geek-Giganten und der Olaf Bleich, mein Wrestling-Kollege bei Headlock, sagte, das ist doch so eine Doppelung, nimm doch einfach nur Giganten. Der hat tatsächlich auch die letzte finale Idee zu dem Namen gehabt.
Ja, ich finde auch, das klingt wesentlich besser, angenehmer und habt ja da auch, glaube ich, ganz guten Erfolg gehabt und ein gutes Stammpublikum ziehen können. Was habt ihr denn da so für Zuschauerzahlen gehabt?
Das ist unterschiedlich. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen. Es hat so ein bisschen variiert. Am Ende waren es dann nicht mehr ganz so viele wie am Anfang. Also einfach dadurch, dass wir auch zwischendurch eine längere Pause gemacht haben. Aber über den 1.000 war es am Ende auch noch. Ich glaube, die besten Zahlen waren knapp irgendwas über 3.000, 3.500. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Also es variiert auch generell zwischen meinen anderen Podcasts. Ich habe ja auch verschiedene Projekte noch. Variiert das mit den Zuschauerzahlen auch so ein bisschen. Aber bei den Giganten waren wir so im Schnitt, würde ich sagen, bei 2.000 pro Folge.
Ja, und jedenfalls an alle Motu-Fans da draußen, denen lege ich auch die Giganten-Folge Nummer 1 über die Masters of the Universe ans Herz. Ich habe mir die angehört und habe wirklich sehr, sehr viel Interessantes erfahren. Also die Folge ist jedenfalls zu empfehlen.
So ist es. Und mir sei dann auch noch ein zweiter Verweis gestattet, und zwar mein persönlicher Plug, Dieter. Du bist ja auch ein kleiner Teil teilweise von unserer rechten und linken Hand des Podcasts. Mein Herzensprojekt.
Da bin ich auch ab und zu mal Gast.
Genau, und da habe ich mit dem Chrissy, der ja hier bei unserem Masters-Podcast immer noch gefangen auf Snake Mountain ist. Ja mit dem mache ich die rechte und die linke Hand des Podcasts. Den findet ihr auf www.derpodcast.at und da haben wir auch eine Folge über die drei Fragezeichen gemacht und da haben wir uns unter anderem auch über die Giganten schon unterhalten und da hat mich, deswegen habe ich das jetzt gleich eingebaut, der Chrissy gefragt, wie viel die Giganten wohl an Zugehörern gehabt haben. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Also gerne schaut da mal rüber zur rechten und zur linken Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at und wir brauchen auch immer Es ist, ich sag mal so, es ist immer noch Platz in unserer Community auf Facebook oder auf Instagram. Könnt ihr uns gerne folgen, liken, kommentieren, alles Mögliche. Und natürlich auch der Machtschädel, Hiemens Machtschädel, hat diese Plattformen, denen ihr gerne folgen könnt. Würde mich freuen, wenn ihr uns da anschreibt. Wir sind natürlich immer da und ja, wollen gerne mit euch gemeinsam auch Kontakt haben und eine kleine Community aufbauen.
Und einen schönen Gruß an den Chrissy auch an dieser Stelle. Du Olli, glaubst du, ist er überhaupt noch in der Burg Drachenstein oder hat den Skeletor schon abgeschoben in die Fright Zone?
Naja, ich habe schon länger jetzt nichts mehr von ihm gehört.
Er kriegt nichts mit von ihm, ja. Vielleicht lässt er ja mal was von sich hören.
Vielleicht sendet wir uns mal irgendwann eine Brieftaube oder so.
Einen Hilferuf zumindest.
Irgendeinen Höllenhund, der auskommt oder so. Gut, zurück zu unserem Gast, lieber Shaggy. Kennst du die rechte und die linke Hand des Podcasts eigentlich?
Ich habe ja für dich mal auch was eingesprochen gehabt, so ein Shoutout, und habe da in dem zufolge auch mal auch reingehört und hat mir auch selbst Spaß gemacht. Also für all die anderen Hörer von euch hier, die das noch nicht kennen, das Projekt, hört da auf jeden Fall mal rein. Das macht richtig Spaß. Ihr macht das sehr gut und ich werde da auf jeden Fall regelmäßig gerne reinhören. Also mir hat es Spaß gemacht.
Das freut mich sehr und da steht dir natürlich auch gerne die Tür offen, wenn mal ein Thema besprochen wird. Hier sprechen wir ja also bei dem anderen Podcast über Helden, über verschiedene Helden unserer Jugend und Kindheit hauptsächlich. Und da, wenn da mal was dabei ist, bist du immer herzlich eingeladen.
Sehr gerne, freut mich.
Na gut, Housekeeping, würde ich sagen, ist abgehakt, wie der Olaf so schön immer das benennt, Housekeeping. Und dann würde ich mal vorschlagen, um warm zu werden, lieber Shaggy, vielleicht so eine kurze Schnellfeuerrunde. Die habe ich mir noch zusammengeschrieben im kurzen Vorfeld jetzt. Und ja, bist du bereit? Machen wir das?
Ich bin bereit, schieß los.
Also, du sagst einfach nur immer eines von beiden, und zwar Teela oder Evelyn.
Teela.
Hätte ich mir nicht gedacht. Ich dachte, dass du Evelyn sagst.
Ja, aber Evelyn ist mir zu gelb. Die ist mir zu gelb. Also von der Figur her sind sie sich beide ja sehr ähnlich. Zumindest, wenn man die Figuren der Figur nimmt. Aber so, klar, vielleicht ist eine gelbe Frau auch ganz interessant. Eigentlich ist Teela total langweilig. Aber sie hat dunkle Haare. Ich stehe auf dunkle Haare bei Frauen. Ach, kann ich beide in dem Fall nehmen?
Du bekommst beide. Du bekommst beide, dafür bekommt der Dieter nichts.
Oh Mann.
Das ist nämlich, das ist für mich.
Ich freue mich schon, wenn Evelyn mal auftritt bei den Hörspielen. Die hat auch eine interessante Stimme und bringt immer Power rein da in die Geschichten.
Da hast du absolut recht.
Ja. Aber du, wir sind bei der Schnellfeuerrunde. Das ist jetzt muss jetzt raus, aus der Pistole geschossen.
Ja, Battlecat oder Pantor?
Battlecat.
Shizu oder Fisto?
Fisto natürlich.
Mechanic oder Triclops?
In den Hörspielen Mechanic. Bei den Figuren Triclops.
Okay. Weil ich habe die gegeneinander gestellt, weil sie ja beide die Kundschafter sind, nicht wahr?
Ja.
Hordak oder King Hiss?
Hordak.
He-Man oder Skeletor?
Das ist die schwierigste Frage. ich muss mich für Skeletor entscheiden.
Dann ist auch gut so. Der He-Man ist ein Machtschädel.
Da habe ich auch noch eine Frage zu. Es gibt ja viele Fluggeräte und Transportgeräte. Windrider oder Battlebones?
Ich glaube, als Kind mochte ich Battlebones gar nicht, aber so mittlerweile, ich habe Battlebones noch ohne Schäden bei mir zu Hause. Wirklich? Und muss sagen, Battlebones ist eigentlich ganz cool.
Ich finde den auch cool. Hat ein Freund von mir gehabt und schaut richtig cool aus, wenn der mit den ganzen Figuren, die man ja so reinstecken kann, da auf dem Regal steht.
Ich hatte mal so einen Freund, sorry, das ist meine Schnellfeuerrunde jetzt ins Plaudern gerate, aber ich hatte so einen braunen Beutel, wo ich meine Masters-Figuren immer reingetan habe, bin zu meinem Freund damals und wir haben dann da gespielt und irgendwann hatte ich Battlebones, habe dann wirklich die Figuren wirklich so eingehakt, habe die Waffen vorne in den Small gemacht und der hat ja auch so eine Art Griff und dann konnte man Battlebones tragen und dann bin ich mit Battlebones zu meinem damaligen Bekannten und wir haben gespielt. Ja. Das war auch cool, mit Battlebones durch Fulda zu laufen. Fulda, das ist nämlich der Ort, wo ich wohne.
Sehr geil.
Ja, die haben sich schon was überlegt, auch bei den ganzen Gefährten und Burgen und so weiter, was sie rausgebracht haben.
Ja, Ganz genau.
Hast du, Dieter, hast du auch noch eine Maschine oder ein Flug- oder Transportgerät zu Hause?
Ja, ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war dieser Haifisch von Skeletor, der, wenn man ihn so den Teppich entlang gerollt hat, der immer das Maul so auf und zugeklappt hat. Ich habe jetzt aber wirklich vergessen, wie der heißt. Aber das war mein einziges Gefährt, das ich gehabt habe.
Ich glaube, das ist Landshark, oder? Ja, ich glaube,
heißt der. Der kommt beim Mechaneck und das Erbe des Grauens kommt der vor.
Wirklich? Okay. Mhm. Na, bin ich ja gespannt. Schon. Sowieso eine Folge, auf die ich mich schon freue.
Sehr, sehr. Das wird die Trilogie dann, gell?
Genau.
Ja, ich habe noch den Dragonwalker. Den Dragonwalker habe ich noch zu Hause.
Stimmt, ja, genau.
War eigentlich ganz eine coole Sache. Habe Batterie schon lange nicht mehr gewechselt, muss ich gestehen.
Ich habe auch noch Spydor, die Monsterspinne. Die konnte da auch so cool mit Batterie laufen. Das war so ein konnte man auch die Figur oben reinsetzen mit diesen roten Beinen, die sich dann so hin und her bewegt haben. Die mochte ich auch sehr gerne.
Ja, cool. Naja, du bist ja sowieso ein großer Sammler eben auch. Der Dieter hat es ja vorher schon auch gesagt. Aber vor allem bist du auch ein großer Hörspiel-Fan. Ihr habt ja bei den Giganten auch eine eigene Hörspiel-Episode gehabt, die ich wirklich mit sehr viel Faszination mir angehört habe, weil das Thema allgemein nicht nur ja bei dem Master sehr interessant ist. Und da wollte ich mal wissen, was fasziniert dich jetzt an Hörspielen und im Speziellen an den Masters-Hörspielen so?
Na, ich bin ja ein großer Hörspiel-Fan. Ich bin mit Hörspiel einfach aufgewachsen. Ich war eines der, so sagt man bei uns, Kassettenkinder. Also man hatte wirklich diese ganzen Kassetten, die ich übrigens auch alle noch habe, witzigerweise. Ich habe fast gar nichts aufgegeben aus der maligen Zeit und habe auch noch sehr viel nachgekauft. Ich sammle auch Hörspielkassetten, die 3 Fragezeichen beispielsweise. Da habe ich immer noch alle Folgen auf Kassette. Auch so von den alten Folgen auch noch, die mit dem roten Cover und so weiter. Also mit Hörspiele waren einfach was Tolles. Da ist man als Kind einfach in eine andere Welt gekommen und man hat sich da wohlgefühlt und man musste nicht raus und spielen gehen mit anderen, mit Menschen. Nee, ich habe mir dann lieber doch die Hörspiele angehört und das waren meine Freunde, Justus, Bob und Peter. Aber in dem Fall natürlich ganz viele andere Europa-Hörspiele, die mich fasziniert haben. Ich war nie der größte TKKG-Fan, das ist ja auch eine Europa-Serie. Höre ich mittlerweile zwar auch, weil meine Freundin die total mag, aber so aus Trash-Faktor eher. Aber die 3 Fragezeichen finde ich immer noch toll. Ich durfte ja mittlerweile auch einen Podcast mit Jens Wawritschek mal machen. Das ist der Sprecher von Peter Shaw. Ich durfte mit Oliver Rohrbeck schon auf einer Bühne stehen. Das ist der Justus Jonas spricht. Also Andreas Fröhlich habe ich auch schon kennengelernt bei der 3 Fragezeichen-Tour. Ein guter Bekannter von mir macht da auch die Tourregie, also der ist da auch aktiv. Übrigens auch ein Hörspielmacher, die haben die tolle Hörspielserie, die Ferienbande. Mhm. Kai Schwind und Sven Buchholz, mit denen ich übrigens auch einen Podcast noch gemacht habe, bei Fulda Kultur, meinem Kulturpodcast. Also da schließt sich dann der Kreis auch wieder. Und das Besondere an den Masters-Hörspielen war einfach, dass ich auch ein riesen Masters-Fan war und die Figuren ja schon immer so geliebt habe und dann in den Kassetten einfach nochmal neue Geschichten erfahren habe. Die Charaktere dort sind wieder aufgetaucht. Klar waren die Hörspiele auch dafür gedacht, dass man auch die Figuren kauft. Das war ja auch so ein bisschen aufgebaut. Aber das waren schon tolle Hörspiele, die waren super produziert. Gerade Europa war also damals, bis ist heute ja auch immer noch so ein bisschen das Nonplusultra der Hörspielszene, die Heike Dine Körting, Hörspiel-Koryphäe und gerade die Masters-Hörspiele waren ja Hörspiele, wo wirklich bekannte Sprecher involviert sind. Ich meine, da habt ihr sicherlich schon oft drüber gesprochen und das fand ich halt besonders gut. Es war auch cool, ab und an mal Sprecher aus den anderen Europa-Produktionen zu hören, also auch Hauptsprecher wie Oliver Rohrbeck, der ja in anderen Folgen auch aufgetaucht ist zum Beispiel. Aber auch andere wirklich bekannte Namen, die hier Peter Passettis den Skeletor spricht, ist ja auch am Anfang Alfred Hitchcock gewesen bei den 3 Fragezeichen lange. Also das ist toll, die sind toll produziert und es ist auch ganz witzig, dass man hier so auch Parallelen manchmal hat. Es gibt eine 3 Fragezeichen-Folge. Ich glaube, ist der heimliche Hehler? Nee, so heißt sie nicht. Das ist die Folge, wo die mit Peters Onkel oder ist es der Opa durch Amerika touren. Da sagt Justus irgendwann, lass uns jetzt mal die Masters-Folge schauen im Fernsehen. Das fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Also so, da schließt sich dann so ein Kreis wieder. Und wie gesagt, Sprecher waren mal da und mal da. Andreas von der Meden, der ja auch hier einer der Sprecher ist bei Masters, einer der Standardsprecher, ist ja auch lange einer der Sprecher, bevor seinem Tod, also der den Morten gesprochen hat, oder das Genie-Norris bei den 3 Fragezeichen, ist ja zum Beispiel auch der gleiche Sprecher. Also das schließt sich der Kreis, und das fand ich einfach toll. Hörspiele sind einfach was Besonderes.
Ja, das ist definitiv so. Man, bei diesen ganzen Europa-Hörspielen, natürlich hört man da immer wieder auch dieselben Sprecher. Bei mir war es ja so, ich habe eigentlich nur 2 Hörspiele gehört als Kind, aber die dafür ständig und ich weiß nicht wie oft. Das eine war Masters of the Universe und das andere war Pumuckl. Also auch so ein bisschen die Gegenwelt zu den Masters-Hörspielen. Das war einfach ganz was anderes. Und auch da hat sich jetzt seit der Folge 9, die Ebene der Ewigkeit, der Kreis geschlossen, weil da hat ja auch sogar Hans Klarin, der den Pumuckl spricht, auch eine Rolle bei den Masters-Hörspielen. Das bin ich jetzt erst das ist mir als Kind natürlich nie aufgefallen, habe ich jetzt erst erfahren.
Ja, Pumuckl-Hörspiele-Serie liebe ich auch sehr. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass die Hörspielserie vor der eigentlichen Pumuckl-Serie entstanden ist auch. Und da auch am Anfang auch Gustl Beyerhammer noch gar nicht mal der Meister Eder war, der erst in den Hörspielen dazugekommen ist und dann später auch in der Serie. Und ich mag die Fernsehserie Pumuckl noch immer sehr, die ich finde ist sehr gut gealtert, aber auch die Hörspielserie gehört auch immer noch zu meinen Lieblingshörspielserien.
Ja, und ja, Schnellfeuerrunde beginnt wieder. Alfred Bonkratz oder Gustl Beyerhammer?
Ja, Alfred Bonkratz.
Beyerhammer.
Nein, für mich schon. Also ich bin wirklich, ich habe die Pumuckl-LPs, die Langspielplatten von meinem Bruder gehabt und da war eben, wie gesagt, da war noch nicht der Gustl Beyerhammer der Meister Eder. Und ich bin mit dem, das war einfach der erste Meister Eder, den ich gehört habe und der ist hängen geblieben. Aber Gustl Beyerhammer ist natürlich auch super und richtig gut und in den Hörspielen wie in der Serie.
Ja, bei mir war es halt zuerst die Serie. Ja. Dann danach, die Hörspiele kamen tatsächlich bei mir erst danach und deswegen war es für mich Gustl Beyerhammer. Ich war erst irritiert, einen anderen Meister Eder dann irgendwie zu hören.
Ja. Ich habe den auch lieben gelernt dann. Ich habe zwar auch zuerst den Beyerhammer gekannt, aber der Bonkratz ist uriger. Der ist so ein richtig uriger Bayer, muss man wirklich sagen.
Naja, also. Oder auch ein bisschen noch biederer fast. Also manchmal ist ihm das einfach so peinlich, was der Pumuckl macht, wo der Meister Eder, der Gustl Beyerhammer, eher so ein bisschen, ja, mit seiner lässigen Art da so drüber spielt, aber... Ja, aber wir sind ja hier nicht beim Pumuckl-Podcast,
Olli. Wir sind ja ein Masters-Podcast. Also.
Aber ich muss kurz ein Geheimnis verraten. Jetzt, wo ihr es schon mal gesagt habt, ich habe das noch nie in einem anderen Podcast gesagt, das kann ich jetzt hier mal verraten. Ich nutze tatsächlich aktuell auch die Pumuckl-Hörspiele so ein bisschen, um so ein bisschen Bayerisch zu lernen, weil ich, im Impro-Bereich braucht man auch Dialekte manchmal, wenn du dich gerade professionalisieren willst. Und ich habe mich für den bayerischen Dialekt als ersten entschieden, den ein bisschen so zu lernen. Und da ist das tatsächlich so eine gute Hilfe, so ein bisschen was anzugehen. Ich kann es noch nicht, deswegen werde ich es jetzt nicht testen, falls ihr es fragen wollt. Aber ich werde es irgendwann mal machen. Ja, vielleicht bei euch dann die Premiere.
Ja. Ich werde dann den Podcast nur auf Bayerisch machen. Zwei Sachen dazu. Erstens einmal, welches Hörspiel hörst du dann, um Österreichisch zu lernen? Ah, na Blödsinn, du hast ja eh den Markus Holzer. Das geht dann, genau. In einem sozusagen. Und die zweite Frage, beziehungsweise Dieter, wir liebäugeln ja eh mit einem Pumuckl-Review auch. Da bist du dann natürlich auch wieder herzlich
eingeladen. Ja, jetzt schauen wir mal. Machen wir mal jetzt die 37 Reviews. Da haben wir eh noch ein bisschen zu tun. Dann schauen wir, was weiter passiert.
Hey, the sky is the limit. So, zurück zum Handout, liebe Leute. Lieber Shaggy, wann war denn dein erstes Mal? Also so Masters-Hörspielmäßig natürlich.
Das war auf jeden Fall wahrscheinlich die gleiche Zeit, Masters Hörspiel und mein erstes Mal, das war nur das Hörspiel erstmal. Das war wirklich relativ zeitnah mit dem Beginn der Hörspiele. Ich erinnere mich noch, dass ich damals zu Weihnachten so einen Doppelpack bekommen habe, diesen Skeletor He-Man Doppelpack und da war eine Hörspielkassette dabei. Die waren ja, ich habe immer gedacht, das wäre immer die einheitliche Kassette, aber so im Nachhinein betrachtet waren das, glaube ich, doch variierende Kassetten, die auch dabei waren. Da war diese Pilotfolge 0 war mal dabei, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir die Höhle des Schreckens als Kassette dabei war. Da bin ich mir ziemlich sicher und das war dann quasi auch meine allererste Kassette. Die habe ich aber damals noch nicht so gleich gemocht. Ich habe dann wirklich aber dann auch irgendwann später, ich muss dann wahrscheinlich 85, 86 auch gewesen sein, dann so richtig angefangen, die dann auch zu lieben mit den ersten Folgen Sternenstaub und Todestor und so. Das waren so dann meine Berührungen, weil Höhle des Schreckens fand ich gar nicht so cool. Damals.
Ja, Dieter, magst du das dazu sagen? Wir haben das ja aufgearbeitet, ne?
Ja, bei der Höhle des Schreckens, da haben wir nicht den Peter Passetti als Skeletor, sondern da ist ein anderer Sprecher. Ich merke mir den Sprechernamen nicht, Olli, da bist du der Experte. Aber
der Steffens, oder? Franz Josef Steffens, glaube ich, war sein Name. Der ja auch bei Inspektor Gadget den Dr. Kralle spricht.
Ja. Richtig. Und ich könnte es jetzt gar nicht sagen, was meine erste Masters of the Universe Folge war, aber Höhle des Schreckens, die war mit Sicherheit eine von den ersten, vielleicht auch wirklich die erste. Also wenn du sagst, die war da auch so dabei in einem Doppelpack mit, mit einer Figur. Ich glaube auch. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die erste Folge bei einem Freund gehört habe und nicht bei dir, Olli, bei einem anderen.
Frechheit.
Bin damals schon fremdgegangen. Ja. Nein, aber das war wahrscheinlich wirklich auch die Höhle des Schreckens. Also das war wirklich eine, die auch bei mir ganz, ganz früh gekommen ist, ja.
Ja, Dieter, wir beide kennen uns schon lange und ich weiß, dass dein Hirn ein Sieb ist. Und natürlich wissen wir das ja, weil wir es schon besprochen haben.
Auch in einem Sieb bleibt manchmal was hängen, du.
Wir haben natürlich schon herausgefunden, dass die Höhle des Schreckens in diesem Two-Bag dabei war. Und dass da ja dieses tolle Intro von Lutz. Genau, Lutz McKenzie. Dankeschön, Shaggy.
Apropos Gehirn.
Zu der Höhle des Schreckens. Lutz McKenzie natürlich, also Doc Brown, der spricht ja dieses Intro da für die Neueinsteiger, die eben mit der Höhle des Schreckens angefangen haben. Und das ist natürlich dann später, also bei denen, die diese Kassette dann später gekauft haben, war das nicht mehr der Fall.
Ja.
Gut, und was ist deine Lieblingsfolge, Shaggy?
Das kann ich relativ leicht beantworten, beziehungsweise muss ich nur ganz kurz ausholen, diesmal ausnahmsweise, weil ich damals hatte ich, glaube ich, eine andere Lieblingsfolge, als ich es wahrscheinlich dann später hatte. Später habe ich dann so gefallen an dieser längeren Geschichte, die dann so spät, also die letzten Folgen fand ich dann später irgendwann ganz geil. Damals aber hatte ich noch nicht alle, die bauen ja auch ein bisschen aufeinander auf. Aber meine damalige Lieblingsfolge als Kind war ganz klar, und das wird euch wahrscheinlich freuen, Anti-Eternia.
Ja, wunderbar.
Wie bei so vielen, ja.
Dann haben wir alles richtig gemacht, denn heute geht's um Anti-Eternia. Ja, und da werden wir noch erörtern, warum das so eine tolle Folge ist. Genau.
Ganz genau so ist es. Und findest du, Shaggy, dass der He-Man bei den Hörspielen, ist dir das auch schon aufgefallen, so wie wir eben ihn immer liebevoll Machtschädel nennen, weil er eben teilweise ein bisschen arrogant rüberkommt und so Alpha-Tier-mäßig? Findest du das auch? Hast du das auch bemerkt? Der liebe Norbert Langer?
Natürlich, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Sprachwahl und Intonation eines Norbert Langers auch so ein bisschen und auch an den Büchern. Aber das fand ich irgendwie nicht schlimm, weil ich finde gerade diese Stimme von Norbert Langer, die ist einfach so ikonisch. Der hat einfach so eine besondere Stimme und es macht einfach total Spaß, ihm zuzuhören. Und dann finde ich es auch okay, wenn jemand sich so manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht arrogant anhört. Aber ich meine, He-Man ist der mächtigste Bewohner Eternias, der kann auch mal arrogant sein.
Absolut. Wir lieben ihn.
Wir lieben ihn heiß. Das passt. Und genau, als mächtigster von Eternia, da darf man auch mal über die anderen so ein bisschen rüberfahren. Das sei ihm erlaubt.
Ich meine, das mache ich ja bei meinen Podcast-Partnern auch. Also von daher kann ich das absolut nachvollziehen.
Ja.
Ja, ihr habt durchaus vieles gemeinsam, absolut.
Ja, gut, die sind ja auch kleiner. Also ich meine, du kennst das, Olli. Also du hast ja auch kleine Partner. Also von daher, da über so kleine Menschen kann man sich ruhig lustig machen. Die können sich nicht wehren.
Ja, eben, du bist herzlich eingeladen, auch wirklich hier, du bist ja eben auch Clown-professioneller, kannst in unserem Podcast kannst du gerne Witzchen machen und vor allem auf Kosten vom Dieter, das ist
eben, sehr
also, recht. Ja. Das ist wunderbar, dass du ihn gleich einlädst, über mich auch drüber zu fahren. Ja, also wie gesagt, es gibt da, oder die kleinen Leute, die können sich schon auch mal Gehör verschaffen und das mache ich heute in unserem Podcast. Und lieber Olli, lass uns
was
mal
sagst
sehen.
Du?
Du kannst dich auch wehren, aber Schläge gegen den Oberschenkel ertrage ich.
Na, Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, Jungs, passt mal auf, was würdet ihr in euren Podcasts ohne die kleinen Holzers machen? Also ganz ehrlich.
Ja, und was würden die Masters Abenteurer ohne den Orko machen? Weil der ist ja letztendlich auch immer der entscheidende Faktor. Ne?
Und einer meiner absoluten Lieblinge, Orko, möchte ich in keiner Folge missen.
Auch ein Spitzname von dir.
Ja. Habe ich auch, genau, war in der Schulzeit auch ein Spitzname. Genau. Ja, vielleicht zum Schluss noch eine ernst gemeinte Frage, Shaggy, die du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. Ich möchte sie aber trotzdem stellen, wie geht's dir jetzt gerade als Kulturschaffenden in Zeiten der Pandemie? Also du hast gerade gesagt, Podcast ist natürlich was geht. Aber ansonsten, wie ist jetzt gerade deine Situation?
Ach, das ist schon in Ordnung, muss ich sagen. Also mit meinem normalen, meinem Hauptjob bin ich damit beschäftigt, Veranstaltungen jetzt zu verlegen und abzusagen. Das ist ein bisschen eintönig. Klar, jetzt im Moment haben wir auch viel mit Förderung und so weiter zu tun. Aber wir stellen gerade auch so eine neue Struktur auf, nutzen neue Kommunikationstools, wollen uns da ein bisschen digitalisieren und die Zeit nutzen wir einfach. Und dadurch, dass wir auch teilweise in Kurzarbeit sind und unsere Mieten gerade aktuell für unsere Räumlichkeiten von der Stadt übernommen werden, geht's uns gar nicht so schlecht. Wir können das nicht ewig durchstehen, aber wir haben jetzt auch keine hohen Fixkosten und deswegen ist das schon in Ordnung. Und was mir halt wirklich fehlt, ist, mit anderen Menschen auf einer Bühne zu stehen und zu spielen. Mhm. Das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das mache ich halt durch Online-Workshops, durch Online-Proben auch mit anderen Leuten, die ich jetzt auch nur durch Online kennengelernt habe, ein bisschen wett und das macht total Spaß. Und ich habe halt wirklich meine Podcast-Schiene ausgebaut. Ich habe ja jetzt noch einen neuen True Crime Podcast am Start, einen Podcast über Pixar und so weiter, einen Kulturpodcast, den ich jetzt schon angesprochen habe. Und davon sind einige auch monetarisiert jetzt, dass ich auch in Verbindung mit der Stadt, wir haben auch Sponsoren bei dem True Crime Podcast, dass ich damit dann auch so ein bisschen zumindest finanziell das wettmache, was mir jetzt so ein bisschen fehlt. Aber, also ich kann nicht klagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich bin ja auch jemand, der wirklich immer positiv denke. Ich kann gar nicht negativ denken. Irgendwie habe ich da eine Störung, die mir das verbietet, negativ zu denken. Ich weiß es nicht. Also von daher kann ich nicht klagen. Im Gegenteil, ich finde es angenehm. Klar, es ist schade und weil ich merke, wie Bekannte von mir finanziell, wie es schwierig denen geht, gerade im Künstlerbereich, kulturschaffenden Bereich, Gastronomie, die haben es schwer und das tut mir auch leid. Aber für mich selber ist es eigentlich tatsächlich ganz in Ordnung.
Ja, schön zu hören, schön zu hören. Und so wie du sagst, jede Krise ist auch eine Chance. Und wenn man mal die Zeit bekommt, auch ein bisschen drüber nachzudenken, was kann man anders machen, welche anderen Formen und auch Plattformen ergeben sich für Künstler, da passiert ja momentan auch wirklich ganz, ganz viel.
Ja, absolut.
Ja, alles klar. Na, dann würde ich mal vorschlagen, für unsere vor allem Masters-Freunde da draußen und die den Shaggy vielleicht gar nicht kennen und darauf warten, dass wir natürlich endlich in Medias Res gehen. Let's go! Ja, und ich würde mal vorschlagen, Dieter, Shaggy, Dreier-Podcast, das ist immer so eine Sache. Wir sehen uns zwar heute, das ist sehr angenehm. Und wenn ihr irgendwas erläutern möchtet, grätscht es einfach rein. Und das ist nicht so genau bei uns, ne? Wir fangen wie immer an mit dem Cover. Das Cover zeigt He-Man in einem erbitterten Kampf gegen einen schwarzen Nebel mit Totenschädel. Ich habe das im Handout auch drinnen. Und wieder verblüffende Ähnlichkeit mit einem Cover vom Minicomic The Vengeance of Skeletor. Wie so oft haben die hier abgekupfert. Und zwar, oder Dieter, magst du das kurz beschreiben, bitte?
Ja, bei The Vengeance of Skeletor, da ist He-Man in der gleichen Pose. Statt dem Zauberschwert hält er seine doppelschneidige Streitaxt und kämpft gegen ein Seemonster. Ist aber genauso umschlungen also ein Seemonster mit Tentakeln und ist genauso gefangen, mehr oder weniger, wie im Cover von Anti-Eternia, wo es eben dieser wirklich düstere, gruselige schwarze Nebel ist mit diesem hässlichen Totenkopf und seinen Klauen, der da He-Man umgreift. Also ich finde auch, das Cover macht die Folge schon zu was Besonderem, weil auch das Cover ja wirklich sehr gruselig ist und schon irgendwie zeigt, hey, da passiert was, das bringt auch He-Man an seine Grenzen.
Ja, genauso sehe ich das auch. Und Vengeance of Skeletor, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Shaggy, kennst du die Comics auch?
Ja, das sind ja die Mini-Comics, die damals den Figuren beigelegt waren. Davon reden wir. Und ich glaube, das Vengeance of Skeletor war in der Wave 1 sogar mit dabei, eines der ersten. Ich kenne das Comic noch, weil ich mir vor einiger Zeit mal so ein Buch gekauft habe, wo die ganzen Mini-Comics auch nochmal abgedruckt sind. Das war auch, da bin ich nochmal durchgegangen. Das ist tatsächlich eines der schwächeren Mini-Comics damals gewesen. Ich glaube, da gibt's nur Gekloppe. So eine richtige große Story war da nicht. Aber was mir aufgefallen ist, dass nicht nur das Cover, sondern meines Wissens sind sogar noch andere Bilder aus dem Comic für andere Hörspiele genutzt worden. Ich glaube, das Geheimnis der Mystic Mountains hat ein Bild aus dem Comic. Und war es nicht auch noch im Kerker Skeletors, glaube ich, was auch noch tatsächlich ein Bild, also natürlich nicht identisch, aber auch so wieder so leihminimal verändert, wie ihr es gerade beschrieben habt, auch im Kerker Skeletors genutzt wurde, wo Beastman damals, ich glaube, im Comic hat er He-Man attackiert, auf der Kassette ist es Man at Arms, den er da so angreift.
Ja, Völlig richtig. Also es ist immer wieder das Minicomic Vengeance of Skeletor, über das wir drüber stolpern, aus dem die verschiedenen Covers ja quasi abgekupfert und leicht verändert worden sind. Ganz, ganz richtig, was du da sagst. Und wie gefällt dir das Cover, das Anti-Eternia-Cover jetzt in dem Fall?
Das ist super. Das ist eines der schönsten Cover, wie ich finde auch. Es gibt wirklich auch so diesen Grusel, diesen Horrorfaktor der Folge sehr, sehr gut wieder. Allein wenn man das sieht, ich glaube, das ist das gruseligste aller Cover. Wenn man das Cover sieht, da weiß man schon, was einen da erwarten könnte. Und das, größtenteils gibt es ja auch wirklich diesen Gruselfaktor in der Folge.
So ist es. Ja, dann können wir weiter. Nächster Punkt wäre dann die Rollenbesetzung, wie immer. Und in dem Fall muss ich gestehen, es gibt eigentlich nicht sehr viele Sprecher oder beziehungsweise gar keinen Sprecher oder Sprecherin, die wir nicht schon besprochen haben, lieber Dieter. Den Battle Cat, den besprechen wir ein anderes Mal, würde ich sagen. Der fehlt uns vielleicht noch. Und von daher würde ich ganz gerne den frei gewordenen Slot nochmal nutzen, um mir ein bisschen die Expertise von unserem Shaggy einzuholen, weil du bist ja nicht nur Podcaster und auf der Bühne oder als Clown unterwegs, sondern eben du hast ja auch schon in Hörspielen mitgewirkt, habe ich irgendwo mal gehört. Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, ich habe dann immer auch immer nur so kleine Sachen sprechen dürfen. Also es war ja schon immer mein Wunsch, im Hörspiel mitzumachen. Mir wird der Wunsch jetzt übrigens bei der Fanbande, bei dieser Persiflage, wird mir der wahrscheinlich jetzt erfüllt, dass ich da noch eine kleine Rolle spielen kann, witzig in meiner Lieblingshörspielserie eine Rolle spielen zu dürfen. Das ist schon ganz cool. Und wie gesagt, ich habe ja auch mit Oliver Rohrbeck schon mal auf der Bühne gestanden. Das war auch so ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel-Spaß auf der Bühne, wo wir auch Drei-Fragezeichen gelesen haben. Ich durfte Kommissar Reynolds lesen da. Und das war schon mit dem Oliver Rohrbeck, Justus Jonas zusammen, das war schon ganz geil, das war schon echt dann doch ein cooles Gefühl auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das Hörspiel, wo ich mitmachen durfte, oder Hörspiele, das sind ein paar gewesen, ist eine Neuauflage der Karl-May-Hörspiele, die ja auch damals bei Europa erschienen sind. Da hat jetzt ein Hörspielproduzent aus Fulda die Rechte auch dran. Also gut, die Rechte sind ja, glaube ich, gemeinfrei mittlerweile. Und der hat sich die Hörspielrechte dazu geholt. Und der produziert die gerade neu. Und da durfte ich bei einigen Folgen so kleine Rollen sprechen. Immer Rollen, wenn mehrere Leute auftauchen. So, wenn das Old Shatterhand kommt, dann sind zum Beispiel, der kommt aufs Boot. Und da durfte ich die ganzen Leute, die auf dem Boot sind, immer mal so einsprechen. Oh, da kommt Old Shatterhand. Oder hey, schaut mal, da ist Old Shatterhand. Oder auch dieses Hallo, wer kommt denn da? So Sachen halt in ganz vielen verschiedenen Stimmen und das wurde dann auch zusammengemischt. Das haben mehrere Leute gesprochen. Das erkennt man dann nicht unbedingt, dass ich das nur alleine bin, sondern wirklich sehr viele Stimmen auf einmal, die da genutzt werden. So, gerade wenn Masse gesprochen wird, so nannte er das damals, da durfte ich ein bisschen was machen. Also so kleine Sachen. Aber immerhin ist da ein kleiner Traum für mich schon mal in Erfüllung gegangen und das war sehr, sehr schön.
Ja, wow, super. Weil Karl-May-Hörspiele, Oliver, da muss ich mich jetzt korrigieren, die haben wir auch gehört als Kind. Hast du da auch mal sächsisch gesprochen bei dem Karl-May-Hörspiel?
Nee. Hobbelfrank.
Wieder Hobbelfrank oder die Tante Troll.
Du green karierter Double.
Du guck mal da, das ist der Old Shatterhand.
Ich fange erstmal mit Bayerisch an. Schauen wir mal.
Aber die war super. Da ist Untergeiern war unser Lieblingshörspiel. Einfach wegen die zwei, die da richtig, richtig lustig waren in dem Hörspiel.
Ein grandioses Hörspiel, wirklich. Die ist so lustig und die birgt so viele, unglaublich viele Insider-Gags, die wir immer noch benutzen. Lass uns die doch noch als Draufgabe dann am Ende der 37 Folgen vielleicht noch reviewen, weil die hat es echt in sich.
Ja. Und war auch eine Schallplatte damals, also kann ich mich noch erinnern. Mhm. Haben wir als Schallplatte zu Hause gehabt, ja.
Weil du sagst, Oliver Rohrbeck, Shaggy, der spielt ja auch bei Das Geheimnis der Mystic Mountains eine kleine Rolle. Und zwar spricht er hier wir haben darüber geredet, natürlich den Zwerg. Und nicht nur den Zwerg, sondern das ganze Zwergenvolk. Das hört man dann auch. Das ist ganz witzig. Das ist zwar ziemlich gut verzerrt, aber wenn man genau hinhört, hört man, dass alles Oliver Rohrbecks sind, die ganzen Zwerge.
Ja, also Oliver Rohrbeck in der kleinen Rolle, wie du es gesagt hast, ist ja eigentlich ganz witzig, wenn er den Zwerg spricht. Das stimmt, der hatte da auch mitgesprochen. Aber wie ich es ja gesagt habe, hier ist ja auch ein Peter Pasetti, der Skeletor, der war bei den drei Fragezeichen, hat der Erzähler, und der ist so wirklich eine der Stimmen, die sich mir total auch eingeprägt haben bis heute. Ich hatte ja mal die Ehre, ich durfte für eine WXW-Show, das ist eine deutsche Wrestling-Liga, da habe ich ab und zu auch die Voice-Overs, die Intros gesprochen, und die hatten mal so eine Motto-Show, die so ein bisschen im Stil der drei Fragezeichen aufgebaut war vom Layout, und da sollte ich mich daran versuchen, das Intro, wo man die Matches quasi vorstellt an dem Abend, im Stile eines Peter Pasettis zu sprechen. Und das war schon, das war echt schwer, weil das ist, glaube ich, einer der besten Sprecher damals gewesen. So die große Stimme neben Hans Pätsch, dem Märchenonkel, falls ihr den kennt, der hat ganz viele Märchen gesprochen. Eine so die Stimme meiner frühen Kindheit auf jeden Fall, der war toll.
Ja, das ist eine Herausforderung natürlich, den Peter Pasetti oder im Stil eines Peter Pasettis da was einzusprechen. Hans Pätsch, wenn ich mich nicht irre, der kommt auch vor. Ist das der Mürat, oder? Bei den
Geheimnis, ja, das ist der Mürat, ja. Genau. Wir müssen vielleicht jetzt hier auch mal unsere Fans einweihen. Wir nehmen die Anti-Turnier-Folge vor dem Geheimnis der Mystic Mountains auf. Aus verschiedenen Gründen. Und von daher ist es quasi für uns jetzt... wir haben uns auf die Mystic Mountains Folge zwar auch schon ein bisschen vorbereitet, aber noch nicht intensivst. Aber natürlich wissen wir jetzt auch schon, dass wir in der vorigen Folge darüber gesprochen haben, dass er Mürat spricht. Ja, genau. Ja, vielleicht noch als letzte Frage, bevor wir dann zur Handlung und zum Plot kommen. Welcher war dein Lieblingssprecher jetzt bei den Hörspielen?
Bei den Masters-Hörspielen jetzt. Das ist natürlich schwierig, mich da auf eine Stimme festzulegen. Klar ist Peter Pasetti, ist eine ganz wichtige Stimme. Auch Norbert Langer, dessen Stimme mochte ich ja sehr auch. Gerade so als in anderen Produktionen, Magnum oder Wunderbare Jahre war der ganz, ganz toll. Also den mochte ich wirklich, wirklich sehr. Aber einer meiner absoluten Lieblingssprecher ist natürlich auch Andreas van der Meeden, den du auch eben schon mal angesprochen hast. Einfach, weil er bei den drei Fragezeichen auch mit Skinny Norris und Morten zwei wichtige Rollen gesprochen hat lange. Aber auch, weil der auch der Synchronsprecher zwei meiner Idole aus der damaligen Zeit war. Zum einen David Hasselhoff. Und zum anderen Kermit der Frosch, die hat er nämlich beide auch gesprochen. Und ja, das mochte ich sehr. Also ich bin ein großer Andreas van der Meeden-Fan immer gewesen. Aber ich glaube, von den dreien wäre auf jeden Fall mein Lieblingssprecher, ja.
Ja, eine David Hasselhoff-Folge gibt es auch bei der rechten und der linken Hand des Podcasts, wenn ihr da gerne mal reinhören wollt. Und Kermit, da habt ihr, glaube ich, bei den Giganten relativ viel darüber gemacht, gell? Über die Sesamstraße.
Genau, wir haben über die Muppets, generell über die Jim Hensons, hatten wir eine Doppelfolge, Jim Hensons Figuren, die Muppets, Sesamstraße, was es da alles gibt, die Fraggles und so weiter und so fort. Da gibt es ja einige, das stimmt.
Genau. Und Oliver Rohrbeck noch, weil ich mir noch gerade, weil ich getriggert worden bin, der spricht übrigens ja auch den Feuerwehrmann, gell?
Grisou, der kleine Drache, ja, der so gerne Feuerwehrmann werden
will. Ah ja, so.
Grisou. Das ist eine seiner ersten Rollen dann auch. Und er spricht auch Carlsson vom Dach und so und solche Rollen dann.
Ja, aber ja, genug
sehr, der sehr interessant, oder?
Olli.
Ja, ich könnte ja da wirklich jetzt
ja, noch stundenlang darüber sprechen. Ja, das ist dein Steckenpferd, das weiß ich. Aber unsere Zuhörer,
das ist meine Welt,
die warten jetzt darauf, dass wir mal erzählen, was in der Folge so passiert bei Anti-Eternia.
Jawohl. Dann werde ich das jetzt, dann werde ich diesem Wunsch nachkommen und dann legen wir jetzt dann los. Anti-Eternia, das basiert ja auf der Erstausgabe des Interpart Masters Magazins, Das Ende der Welt. Kennt jemand von euch die Interpart Ausgaben?
Ich kenne die, ich habe die auch noch. Ich weiß nicht, ob ich alle hatte, da müsste ich nochmal nachschauen. Ich wollte es rauskramen zur Episode, zur Aufnahme. Habe es zeitlich jetzt nicht geschafft, weil das in einem anderen Raum ist, der hier nicht in der Nähe ist. Aber ich habe die Comics auf jeden Fall, auch dieses habe ich definitiv als selber noch in meinem Besitz. Also hat Spaß gemacht damals, die Comics zu lesen. Ich mochte die sehr, haben sich nochmal ein bisschen unterschieden und es basiert ja nur lose darauf. Aber das Comic selber kenne ich, ja.
Na gut, dann rein in den Plot. Es geht los auf Snake Mountain und zwar im Labor bzw. Neben dem Labor. Beastman sucht Skeletor und trifft dabei auf Trapjaw. Und dieser meint, Skeletor sei auf der Suche nach Anti-Eternia. Und Beastman fragt Trapjaw, was das denn ist, Anti-Eternia. Und Trapjaw erklärt in einer legendären Szene, was Anti-Eternia ist. Und er sagt, fast alles hat zwei Seiten im Universum. Es gibt Tag und Nacht, Himmel und Hölle, Eternia und Anti-Eternia, ein Planet des Schreckens. Und Skeletor wagt das verbotene Experiment und möchte mit Hilfe eines Weltenwandlers das Tor zum Höllenplaneten öffnen. In der nächsten Szene sind wir dann auf Eternis und hier wird ein großes Fest gefeiert. Teela bereitet einen Wettkampf vor, einen Wettkampf, wo sich die Besten von Eternia zusammenfinden sollen und ihre Kräfte messen können. Adam mag das natürlich nicht besonders, der ist nicht besonders glücklich darüber. Er verabscheut ja Wettkämpfe, wie wir alle wissen. Er möchte lieber mit Gedichte lesen oder selbst dichten oder ihm wäre es lieber ein Konzert von den Geigenspielern von Tegra zu hören. Und die Teela kommt dann hinzu. Und es gibt die typische Diskussion und den typischen Vorwurf von Teela an Adam, ob er denn nicht lieber mit dem Schwert üben soll und was überhaupt los ist mit ihm und er kein richtiger Mann wäre. Und plötzlich empfängt Adam einen telepathischen Ruf der Zauberin von Grayskull und er versucht dann Teela, also er täuscht Kopfschmerzen vor und versucht Teela abzuwimmeln, das gelingt ihm auch und er verwandelt sich in He-Man und Battlecat auch in einer sehr, sehr schönen Szene. Battlecat so richtig gemütlich am Chillen und He-Man so, alter Kater, Schluss jetzt, die Schmusekatze, du kannst nicht mehr die Schmusekatze spielen, da haben wir wieder dieses Spielen, Dieter, da haben wir schon mal drüber geredet, gell? Ich verwandle mich jetzt in He-Man und dich in Battlecat und Granger fleht wirklich in ärgster Manier. Nein! Nein, sagt er.
Ja.
Sehr, sehr, sehr lustig. Und,
aber ja, gemeinsam, es hilft ihm nichts, weil He-Man verwandelt sich und ihn und sie machen sich auf den Weg der Burg. Ich grätsch jetzt einfach mal ein bisschen rein.
Ja, mach das, bitte.
Und willkommen. Die Schergen von Skeletor versuchen, He-Man und Battlecat auch am Betreten der Burg zu hindern, haben aber wenig Chancen im ehrlichen Kampf gegen He-Man. He-Man verschafft sich Zugang zur Burg und wird dann in der Burg vom Geist von Castle Grayskull informiert darüber, was Skeletor Teuflisches plant. Sie zeigt ihm mit Hilfe, mit ihrer magischen Hilfe, was Skeletor gerade tut in seinem Labor, nämlich, dass er ein Portal aufmachen möchte in die Antiwelt.
Mit Hilfe eines magischen Beobachtungsgeräts, Dieter.
Genau. Und zwar, He-Man ist sofort alarmiert.
Entschuldigung, jetzt muss ich wieder reingrätschen. Das ist sehr schön, wie der Erzähler das dann malerisch beschreibt. Und zwar sagt er, fürchterliche Kreaturen von nie gesehener Kraft und Größe und sie alle bewegen sich auf eine riesige, flimmernde Öffnung zu. Es war das Tor nach Eternia. Also,
genau. Sehr, sehr viel Atmosphäre. Sehr jedenfalls Eternia in höchster Gefahr. Unser Held He-Man ist alarmiert. Und wie geht's dann weiter?
Ja, also sie sind wieder vor der Burg, sie verlassen die Burg und es gibt eine neue Gefahr, eine weitere Gefahr lauert auf sie und zwar ein riesiger Büffel, der sogar, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, Laserstrahlen aus den Augen schießen kann. Und He-Man hat keine Chance gegen den mächtigen Gegner, überraschenderweise. Und nur dank Ram-Mans, der rechtzeitig auftaucht, kann er den Büffel zurücktreiben und in die Flucht schlagen. Gemeinsam geht es zurück nach Eternis, wo sehr viel Unruhe in der Bevölkerung herrscht, Angst schwarze Wolken ziehen über dem Himmel auf. Diese Wolken haben eine hässliche Fratze. Blitz und Donner entladen sich über Stadt. Panik macht sich breit. Der schwarze Nebel greift die Bevölkerung an, aber alle gemeinsam kämpfen tapfer, sogar die Leibgarde kämpft mit. Und ja, allen zusammen gelingt es dann letztendlich auch, den Angriff abzuwehren. Und während dieses Kampfes kommen wir nochmal in einem Zwischenschnitt sozusagen ins Labor von Skeletor zurück. Hier wird umgeschalten und hier, lieber Shaggy, darf ich dich jetzt wieder einladen? Du hast vorher gesagt, Peter Passetti zu sprechen ist schwer. Jetzt hättest du noch einmal die Gelegenheit, der Welt zu beweisen, was du kannst, und möchtest du vielleicht mit mir gemeinsam aus dem Dialogbuch diese Szene nochmal zum Besten geben, wo Skeletor und Trapjaw im Labor über Dinge wie den Anti-Welten-Accelerator und den Schwarzfeld-Modulator reden.
Die ja auch ganz ulkige Geräusche machen.
Ja, wir brauchen noch jemanden, der Geräusche macht auf jeden Fall.
Ja, das würde ich übernehmen. Das würde ich übernehmen.
Peter Passetti auf jeden Fall nicht hinbekommen. Ich mache es, glaube ich, so eine Mischung aus Peter Passetti und dem Skeletor aus den Filmation-Serie, der ja immer diese höhere Stimme so ein bisschen hatte. So eine Mischung daraus
einfach,
vielleicht.
Nennt man einfach Paschecki.
Paschecki. Okay, also ich habe es ja vor mir. Wir fangen mit den Geräuschen an.
Genau.
Wartet nur, ihr Giganten von Eternis. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Jetzt werde ich Herrscher über das Universum.
Und du glaubst nicht, dass He-Man noch eine Abwehrwaffe finden kann, Skeletor?
Was redest du für einen Unsinn, Trapjaw? He-Man soll eine Waffe gegen mich finden? Direkt aus der Hölle werden Kämpfer zu uns kommen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Was ist He-Man gegen sie, Trapjaw? Ein Nichts.
Herr, der Anti-Welten-Accelerator zeigt volle Leistung an. 100!
Es funktioniert! Es gelingt, Trapjaw! Umschalten auf Schwarzfeld-Modulator!
Modulator ist aktiviert, Skeletor!
Jetzt haben wir sie, die Wesen aus der Hölle! Sie kommen! Eternia, es ist aus mit dir!
Skeletor! Der Todestrichter!
Was ist mit ihm, Trapjaw?
Sieh doch, eine schwarze Wolke schwebt vor ihm.
Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Das ist das Zeichen der Höllenwesen von Anti-Eternia. Sie sind bereit zu kommen.
Du willst sie wirklich zu uns holen, Herr?
Warum nicht?
Bist du sicher, dass sie auch wieder gehen werden, wenn du Herr über Eternia bist? Werden sie dir gehorchen?
Sie werden es nicht wagen, sich gegen mich aufzulehnen. Ich bin der Herr der Finsternis. Niemand ist größer als ich. Sie müssen mir gehorchen. Sie müssen. Hast du verstanden, Trapjaw?
Ja, Herr. Ich habe verstanden.
Einschalten. Öffne das Tor für unsere Freunde von Anti-Eternia. Öffne das Tor der Hölle, Trapjaw.
Ja, Herr. Ich öffne das Tor.
Auch wenn Sie jetzt einige Hörer gedacht haben könnten, das war jetzt kein Ausschnitt aus dem Hörspiel, das haben wir tatsächlich selber so gemacht. Auch die Geräusche waren nicht aus dem Hörspiel, nein, die hat die da jetzt tatsächlich im Hintergrund improvisiert.
Ich muss euch jetzt da mal dann meinen Spickzettel schreiben, zeigen, das war gar nicht so leicht, vor allem der Todestrichter mit dem Blubblubblub, das war wirklich herausfordernd. Ja, aber sensationeller Dialog, oder? Einfach großes Kompliment an den HG Francis. So einen Dialog, den kann nur er erfinden. Also das ist wirklich einfach wunderbar und wunderschön zuzuhören. Und großartig natürlich, wie Skeletor und Trapjaw, die Sprecher, das auch wirklich da alles reinlegen in den Dialog. So wie ihr beide, ihr habt das ja auch wirklich sehr gut gemacht.
Man merkt schon, natürlich hat man die Stimmen im Ohr, Aber man merkt schon, dass es nicht so einfach ist, ein Hörspiel richtig einzusprechen. Also das ist nicht so einfach. Definitiv. Logischerweise ist es nicht so einfach. Also.
Ja.
Ja, naja, wir machen jetzt noch weiter. Es geht natürlich noch im Hörspiel weiter. Es gibt jetzt den Erkundungsflug von Man-at-Arms und He-Man. Und sie treffen auf Anti-Man-at-Arms, auf den schwarzen Man-at-Arms, auf den schwarzen Waffenmeister. Und ja, es gibt eine Konfrontation mit ihren Fluggeräten. Beide Fluggeräte stürzen ab. Und am Boden gibt es dann noch eine Auseinandersetzung mit Anti-Orko.
Hm.
Und hier, ja, entscheiden die Guten diese Auseinandersetzung auch für sich. He-Man droht Orko an, ihm die Kapuze wegzunehmen. Das ist diesem zu viel, also dem Anti-Orko. Und weg ist er. Und ja, plötzlich taucht Skeletor auf und nähert sich den Masters. Und ja, sie wundern sich, dass dieser so ruhig und gelassen zu ihnen kommt und es gibt tatsächlich die kurzfristige Zusammenarbeit zwischen den Guten und den Bösen. Und zwar muss sich Skeletor eingestehen, dass er einen Fehler begangen hat. Die Monster der Hölle von Anti-Eternia rund um Anti-He-Man haben ihn aus Snake Mountain vertrieben und Skeletor bleibt nichts anderes übrig als He-Man und seinen Freunden die Zusammenarbeit anzubieten und diese nehmen die Zusammenarbeit oder das Angebot, besser gesagt, auch an.
Ja, widerwillig gemeinsam wollen sie am Anfang nicht, aber sie schaffen es dann, Skeletor schafft es sie dann zu überzeugen, einfach weil die Gefahr so groß ist durch Anti-He-Man und seine Monster.
Genau so ist es, ja genau. Und sie müssen den Weltenwandler gemeinsam zerstören. Und richtig, wie du sagst, Man-at-Arms fallen, hat großes Bedenken, aber He-Man setzt sich überraschenderweise durch und sie gehen das Bündnis ein. Und die letzte Szene ist dann wieder auf der Burg Drachenstein. Sie treffen auf Anti-He-Man und es kommt zu einem Kampf zwischen He-Man und Anti-He-Man. Wobei Anti-He-Man ihn herausfordert, unseren Helden, und Skeletor und Man-at-Arms nutzen die Ablenkung, um unbemerkt in die Festung einzudringen und den Weltenwandler zu zerstören. Und als der Kampf auf dem Höhepunkt angelangt war und keiner der beiden mehr einen Vorteil erringen konnte, verschwand plötzlich alles Böse und alle bösen Gegenstücke, so Anti-He-Man, Anti-Orko, alle Monster der Hölle und Skeletor und der Waffenmeister dürften den Weltenwandler tatsächlich kaputt gemacht haben, zerschlagen haben und vernichtet, und somit ist die Gefahr, und das sage ich euch beiden, in letzter Sekunde, also es war wirklich sehr, sehr eng dieses Mal, gebannt, und ja, die Geschichte ist zu Ende. Und Schlussgag zum Herunterkommen gibt es dieses Mal eigentlich nicht wirklich so richtig. Sie machen sich nur ein wenig lustig über Skeletor, der die Flucht ergriffen hat und irgendwie dann auch keine Lust mehr hatte, mit He-Man und seinen Freunden zu feiern. Und ja, kichern und lachend geht das Hörspiel zu Ende.
Mhm.
Na, Dieter, was sagst du? Diesmal, wenn wir jetzt diesen eingesprochenen Teil nicht gehabt hätten vom Dialogbuch, dann wäre ich dieses Mal wirklich schnell und rasant durch den Plot gekommen, oder?
Ja, unbedingt. Ja, lass uns, vielleicht machen wir es einfach, rollen wir die Geschichte mal von hinten auf. Du hast ja mit dem Schlussgag gerade beschrieben. Also was mir da bei dieser Folge so wirklich aufgefallen ist, dass He-Man, gesprochen von Norbert Langer, sich da wirklich gar nicht mehr einkriegt vor Lachen. Also amüsiert und so viel gelacht hat He-Man selten am Ende einer Folge. Der hat wirklich sich das bildlich vorgestellt, wie Skeletor die Panik packt. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe meinen schlimmsten Feind He-Man, habe ich geholfen, ich habe ihm das Leben gerettet, indem ich den Weltenwandler zerschlagen habe. Also das war wirklich was mir aufgefallen ist, da kriegt He-Man sich gar nicht mehr ein vor Lachen.
Absolut, da hast du richtig, da hast du recht, ja, das stimmt, das fällt auf. Gehen wir trotzdem im Handout nochmal nach oben und gehen wir in die Szenen rein. Shaggy, magst du irgendwie, hast du da noch etwas am Herzen, was du jetzt so prinzipiell vielleicht noch loswerden möchtest?
Wenn wir jetzt die einzelnen Szenen durchgehen, meinst du?
Ja, bevor wir die einzelnen Szenen durchgehen.
Nee, du hast es im Grunde sehr schön wiedergegeben. Ich habe dir sehr gerne noch gelauscht, weil du hast es wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Das war tatsächlich das ganze Abenteuer. Das Ende war ein bisschen plötzlich und vielleicht habe ich auch gefragt, warum He-Man, wie die da jetzt gerade auch festgestellt hat, da wirklich so sehr gelacht hat, weil so lustig war das Ende eigentlich auch gar nicht. Aber für He-Man hat es gereicht. Norbert Langer war vielleicht auch froh, dass die Folge vorbei war, das weiß ich nicht.
Das ist ja immer wieder das Problem bei den Masters-Folgen und mir selbst ist es jetzt beim Erzählen auch aufgefallen. Ich war so richtig in Fahrt und plötzlich, ups, jetzt ist es ja aus. Ich müsste eigentlich mit meiner Geschichte ein bisschen runterfahren, mit meinem Enthusiasmus. Aber das war dann so schnell, dass mir das gar nicht so richtig gelungen ist.
Ja, das, aber Enthusiasmus zu drosseln. Das haben wir auch schon öfters mal festgestellt bei den Masters-Folgen, dass halt der Spannungsbogen aufgebaut wird bis ins Unerträgliche und es dann aber recht schnell geht und die Hörspiele dann auch immer sehr schnell zu einem Schluss kommen. War auch hier so, der Kampf zwischen He-Man und dem Anti-He-Man war dann ja ganz plötzlich vorbei. Das war vielleicht bei der Doppelgänger-Folge, da hatten wir eine ähnliche Szene. He-Man kämpft gegen ein Gegenstück. Da war der ganze Kampf und der Spannungsbogen vielleicht noch ein bisschen besser gespannt. Aber ja, trotzdem war es ein guter Schluss, finde ich. Vor allem auch mit dem Kniff, dass Skeletor sich gar nicht wirklich drüber freuen kann, weil er hat ja seinem Erzfeind geholfen. Das habe ich eigentlich ganz schön gefunden an dem Ende von dieser Folge.
Na gut, wir schauen uns die Szenen nochmal ein bisschen genauer an und erläutern euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, noch vielleicht den einen oder anderen Mehrwert. In der ersten Szene im Labor, da muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, es wäre schon sehr interessant gewesen, etwas mehr über dieses verbotene Experiment zu erfahren. Woher wusste Skeletor davon? Wie war es ihm möglich gewesen, den Weltenwandler zu konstruieren? Und solche Dinge wären da sicher noch drinnen gewesen. Was sagt ihr dazu?
Ja, man erfährt ja eigentlich in der Szene, wo Beastman Trapjaw so richtig befragt, so richtig ausfragt, wie ein vierjähriges Kind im Kindergarten. Du, jetzt sag mal, was macht der da? Und ich finde die Szene auch sehr schön. Also Trapjaw, Andreas van der Maiden macht das auch wieder wirklich gut, da auch schon so reinzubringen. Da spielt Skeletor mit etwas, da spielt er mit dem Feuer. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe das auch als Geräuschkulisse versucht einzubauen, gleich in dieser ersten Szene, der Weltenwandler, der klingt so ein bisschen nach Eisenbahn, so aber ich finde eigentlich, für mich hat das gepasst. Trapjaw hat erklärt, was Skeletor davor hat und wie Skeletor genau zu der Idee gekommen ist, also du, das ist egal und das erfährt man.
Das kann man immer sagen.
Das erfährt man.
Das ist aber nicht das Konzept von unserem Podcast.
Nein, aber das erfährt man.
Wir kommen jetzt zur Analyse. Es ist alles egal.
Naja, er hat schon. Das finde ich auch schade, dass man es nicht erfahren hat. Man hätte ja auch andeuten können, wie so oft. Keine Ahnung, er hat irgendeinen verbotenen Brief bekommen oder irgendwie ein Schriftstück gefunden auf Burg Drachenstein, wo ihm darüber berichtet wurde von dem verbotenen Experiment. Sowas hätte man ja ganz leicht erklären können. Das hätten auch Beastman und Trapjaw in ihrer Erklärszene am Anfang, weil mehr ist es tatsächlich auch nicht. Man hat den Hörern einfach nochmal erklärt, was jetzt genau gemacht wird. Da hätte man es auch einbauen können, woher er das jetzt weiß. Vielleicht ins dunkle Geheimnisse, die nur Snake Mountain kennt oder so. Ich weiß es nicht. Finde ich doof, dass man es nicht gemacht hat, aber letztendlich ist halt so. Also ich habe mich als Kind damals nicht gefragt, woher er das weiß. Für Skeletor weiß halt vieles.
Er ist ja richtig, ja. Es kommt ja in den Hörspielen überhaupt ein bisschen zu wenig auch zutage, dass Skeletor ja auch ein Hexenmeister ist. Hier ist er das ja eigentlich nicht so. Hier laboriere da gerne an Dingen. Das ist sicher auch dem HG Francis geschuldet, dass er da mehr Faible dafür hat. Genauso wie dafür, dass Leute ruhig sein sollen, gell, Dieter?
Ja.
Aber ja. Der Hexenmeister kommt hier nicht so richtig, der Magier, der Hexenmeister kommt hier nicht richtig zur Geltung.
Naja, er hat es ja in der Folge vorher im Geheimnis der Mystic Mountains, hat es mit Magie probiert, hat nicht geklappt und in der nächsten Folge, da dringt wieder der Techniker durch und Skeletor versucht sich wieder im Labor mit wissenschaftlicher Arbeit zu helfen. Also das passt schon. Diese Dualität haben wir bei den Masters. Es ist sowohl Fantasy und Magie, aber auch eben ja so ein bisschen Sci-Fi. Und wenn es halt mal nicht Magie ist, dann ist es irgendeine Maschine, die Skeletor oder Trapjaw oder wer auch immer baut.
Na, dann rutschen wir in die nächste Szene. Eternus, Wettkampfsituation. Tila hat alles vorbereitet. Also im Interpart-Comic nennen sie das ja das Fest des Friedens. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Parallelen. Auch hier ist Adam nicht glücklich darüber, dass sich Leute im Kampf messen und macht sich Gedanken darüber, ob es nicht besser wäre, irgendwie ein Fest zu Ehren des Friedens zu machen. Aber ja, hier im Hörspiel ist ihm der Wettkampf natürlich auch zuwider und er sehnt sich die Geigenspieler von Tekra herbei, Dieter Shaggy. Ja
ein wunderschöner Name, also für mich klingt das so richtig, die Geigenspieler von Tekra, klingt einfach gut. Nein, die Szene zeigt einfach diesen Gegensatz, also Prinz Adam, der halt wirklich den schönen Künsten frönt, der sozusagen Gewalt auch ablehnt, und das ist wirklich in dieser Szene, finde ich, mitunter am besten geglückt, einfach dass Adam hier nochmal darstellen kann, naja, eigentlich, also dieses ganze Kämpfen und Getue, das liegt mir nicht. War eine gute Szene und erklärt einfach auch nochmal, wie Prinz Adam als Gegenstück zu He-Man tickt.
Die telepathische Stimme, der telepathische Ruf, der macht ihm Kopfschmerzen, allerdings nur in dieser Folge. Shaggy, nur ein Trick, um Tila zu entkommen?
Vielleicht hat es aber auch was mit Anti-Eternia in dem Fall auch noch zu tun, das ja auch dann bevorstand, ich weiß es nicht. Also wirkte für mich nicht so wie ein Trick, könnte man normalerweise meinen, weil er nutzt ja auch oft Tricks dann, um wegzukommen. Aber in dem Fall hatte ich eher das Gefühl, dass er Kopfschmerzen hatte, ich weiß es nicht. Also das hatte ich tatsächlich.
Genau. Glaube ich
vielleicht auch. Weil er auch die Geigenspieler von Tekra vermisst hat. Das fand ich auch, da ist Potenzial leider irgendwie nicht genutzt worden, weil ich hätte es auch geil gefunden, die irgendwann kennenzulernen.
Ja, unbedingt.
Absolut. Ja. Absolut. Ja, und danach gibt es einen sehr coolen Monolog, den ich ja natürlich in der kurzen Zusammenfassung gar nicht erwähnt habe. Das ist auch ein Novum, wo Adam einfach nochmal kurz erklärt, oh Tila, ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass ich ein und dieselbe Person wie He-Man bin, aber es ist noch zu früh. Und Dieter, du hast das, glaube ich, sogar im Fazit, habe ich gelesen, dann irgendwo noch erwähnt. Ja, du hast geschrieben, warum ist es zu früh?
Ich finde es interessant, dass er einfach sagt, noch ist es zu früh, noch muss ich mein Geheimnis bewahren. Also wann wäre denn der Zeitpunkt, wo er sozusagen auch Tila erzählen könnte, du, schau mal, ich bin nicht nur der schwächliche Prinz Adam, ich verwandle mich in He-Man. Also das macht einen auch so ein bisschen neugierig, ist vielleicht auch wirklich einfach ein Kniff oder um die Hörer neugierig zu machen, dieses einfach ja so ein bisschen zuspitzen, ja, noch muss ich mein Geheimnis bewahren. Aber finde ich auch super, dieser innere Monolog ist sehr gut gelungen und wie gesagt, macht neugierig, naja, was wird in der Hörspielserie noch passieren?
Nur leider passiert nichts. Das ist schade daran. Natürlich wird das nie erzählen, aber ja.
Es war halt einfach noch nicht die Zeit da, ja, in der Hörspielserie. Genau, war noch
nicht die Zeit. Ja.
Ja.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist sehr schön, auch die Vögel und Bienen, der Frieden auf Eternus in der Szene mit Adam, ist mir schon ein paar Mal zuvor auch aufgefallen, aber hier auch wieder sehr intensiv. Das ist wirklich angenehm und hat ja, schon Yoga-mäßige irgendwie Anleihen. Da kommt man richtig runter von einem stressigen Tag.
Da fühlt man sich wohl bei den Bienen und bei dem Vogelgezwitscher. Ganz richtig, ja.
Genau. Ja. Naja, also wir sind vor der Burg, wo Beastman, Treeclops und Rapture angreifen mit MGs und Strahlengewehr. Geht dahin. Also richtig heftig eigentlich. Und im Heft übrigens, das ich vorher erwähnt habe, ist der Gegner Whiplash. Der ist aber in der Hörspielserie noch nicht eingeführt und deswegen greift man auf die Helfershelfer zurück. Aber ist ein heftiger Sound, oder?
Ja, cooler Sound. Auch gerade das MG finde ich richtig gut. Das kam richtig heftig rüber. Das hat Spaß gemacht. Und auch das waren coole Geräusche, die man hier eingesetzt hat.
Genau, ja. Ja, also wie gesagt, die Knechte Skeletors versuchen, He-Man aufzuhalten. Aber da in der Szene, da zeigt sich einfach auch im offenen Kampf, im ehrlichen Kampf ohne Fallen und ohne Hinterhalt, da haben sie gegen He-Man einfach keine Chance, oder? Da hat He-Man jetzt keine Probleme, die drei waren es genau, Beastman, Treeclops und Rapture, auch in die Flucht zu schlagen.
Ja, so ist es. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, warum benutzt Treeclops, beziehungsweise nicht, ich formuliere es anders. In den Hörspielen ist Treeclops Laserauge eigentlich nicht wirklich etabliert. Also er benutzt es, glaube ich, in den Hörspielen nie. Comic-Reihen natürlich schon, weil er benutzt eben ein Strahlengewehr und von daher wäre es naheliegend, wenn er einfach aus dem Auge schießen würde.
Okay, ja. Na, das ist, glaube ich, denke ich wirklich so, kann ich mich auch nicht dran erinnern. In den Hörspielen hat Treeclops wirklich, er hatte die Fähigkeit, durch Mauern durchzusehen und einfach durch mit seinem Radarauge alles zu erkennen. Aber es stimmt schon, er setzt das Auge nicht als Waffe ein. Vielleicht war da ja, braucht er auch nicht, er hat ja aus der Waffenkammer von der Burg Drachenstein, da gibt's ja auch genügend Strahlengewehre und Laserkanonen.
Stattdessen war ja sein grünes Schwert schon mal etabliert, das wurde doch schon mal auch erwähnt, das grüne Schwert von ihm, aber in dem Fall brauchte man Gewehre und dann hat man ihm halt das Strahlengewehr in die Hand gedrückt.
Genau.
Jawohl, dann in der Burg. Da kommen jetzt so richtig die ersten Horrorelemente zutage. Also die düstere Musik, Heulen, Donner, Brüllen. Ich habe, glaube ich, auch einen Elefanten irgendwo gehört. mächtig gruselig. Also diese Rückblende oder dieser Monitor, den die Zauberin hier parat hat für He-Man. Das ist schon cool, oder?
Genau.
Auf jeden Fall.
Genau. Also das ist wirklich, haben wir auch in der Folge zum ersten Mal so wirklich auch diese Horrorelemente, die Geräuschkulisse und auch so wie es beschrieben wird, Anti-Grayskull, das Gesicht eines Engels, der Anti-He-Man hat die schwarze Zauberkraft und so. Alles ins Gegenteil verkehrt und eben durch diese Untermalung, vor allem durch diese musikalische Untermalung und auch so, mit welcher bedrückten Stimme auch der Geist von Castle Grayskull das erklärt, das zeigt schon Wirkung. Also da bekommt man richtig, richtig Angst um unsere Helden in Eternia. Was wird da wohl auf sie zukommen?
Ja, super coole, düstere Horroratmosphäre, die hier durch die Geräusche erzeugt wird. Also ich war wirklich da auch begeistert. Mich hat das so ein bisschen an eine andere Hörspielserie erinnert, zumindest dieses Feeling, was hier Anti-Eternia mit sich bringt, und zwar an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Jan Tenner, das ist eine tolle Science-Fiction-Hörspielserie, wo auch H.G. Francis die ersten Folgen mitgeschrieben hatte, und da gibt's so eine andere Parallelwelt, die nennt sich das Nichts, und so ein bisschen musste ich daran irgendwie denken, weil das auch eine ähnliche Soundkulisse hatte. Ist nicht Europa, aber irgendwie hat mich das damals dran erinnert.
Ja, habe ich nie gehört. Ja,
interessant, ja.
Aber unbedingt, also das haben sie wirklich geschafft in der Szene, man fürchtet sich richtig vor dem Grauen, das Skeletor heraufbeschwört.
Und He-Man beschreibt es ja auch so schön, Skeletor, dieser Wahnsinnige, will ihn hierher in unsere Welt holen. Also auch da musste ich schmunzeln, wie Norbert Langer das schön formuliert und herausstreicht, dass Skeletor völlig wahnsinnig geworden ist hier.
Und ich habe noch ein bisschen schmunzeln müssen. Du hast es schon angesprochen, dass das magische Beobachtungsgerät vom Geist von Castle Grayskull, also erstens, die Gisela Trove sagt auch irgendwie so, mein magisches Beobachtungsgerät. So irgendwie nicht Gerät, sondern Gerät. Und ich habe mich dann immer gefragt, da haben sie oft so ein bisschen, ja, zu wenig Zeit genommen. Es könnte ja das magische Auge sein oder der magische...
Oder, Dieter, der magische Zauberspiegel.
Ja, oder der, genau.
Shaggy, weißt du, worauf ich da jetzt hin, wo ich da jetzt hinaus will?
Du meinst aber nicht den, nicht den Zauberspiegel von den drei Fragezeichen.
Ja, doch, weil die Mrs. Darnley ist ja auch die... Gisela Trove.
Ja, das stimmt.
Ja, aber zumindest ein magisches Beobachtungsgerät. Also entweder ist es ein Gerät oder es ist was mit Magie. Da könnte man sagen, ja, die magische Wand oder das magische, der magische Spiegel oder irgendwas, wo man halt reinguckt. Genau. Aber trotzdem hat gepasst und wie gesagt, fällt einem auch erst als Erwachsener auf. Als Kind hat es uns sicher nicht gestört.
Na gut, sie gehen wieder raus aus der Burg, haben wir gesagt. Ja, Shaggy, ist da noch irgendwie, hast du da was am Herzen, was du da irgendwie zu diesem Büffel, zu diesem Büffel sagen willst? Ich sag schon Stier, weil das ist etwas, was ich ganz gerne hier noch
Ja, du hast wahrscheinlich Stier willst du sagen, weil Orko ihm ja ein rotes Tuch herzaubert. Und was soll ein rotes Tuch, oder in dem Fall ein rotes Taschentuch, was es jetzt dann final wohl eher war, gegen einen Büffel ausrichten? Aber ach, ist mir als Kind jetzt auch nicht irgendwie negativ aufgefallen. Mir ist eher aufgefallen, dass das, glaube ich, der erste Gegner war, der mächtiger war als He-Man, weil gegen den Büffel konnte er mit seinem Schwert nichts ausrichten. Da muss dann schon jemand kommen, der, so sagt es mir jetzt zumindest das Hörspiel, stärker und mächtiger ist als He-Man, und zwar Wareman.
Ja, interessant, interessant.
Das ist wirklich interessant, weil es wird ja auch im Hörspiel gesagt, He-Mans Schläge prallen am Kopf des Büffels ab. Also das Zauberschwert kann scheinbar nichts gegen diesen gigantischen Büffel ausrichten. Aber Ramans Kopf, mit dem er ihn rammt, scheinbar schon, der jagt ihn in die Flucht. Da hast du recht, Shaggy, da muss sich He-Man auch eingestehen, hey, da gibt es einen Master, der hat das zusammengebracht, ja.
Deswegen hieß ja dann die Serie ab Folge 11 auch Ramen und die Masters of the Universe.
Genau.
So ist es. Und Orko will ja auch schon Ramen in seinen Zauberspruch einbauen, denn er sagt, Ramen aus dem Zauberland, weil He-Man bittet ihn ja, Ramen herbeizuholen. Und er sagt, wie soll ich das jetzt schaffen? Und er sagt, Ramen aus dem Zauberland, und dann, Orko aus dem Zauberstrand. Ja. Wahnsinn, ich habe so lachen müssen.
Ja, aber
Orko aus dem Zauberstrand, dann voll.
Aber Ramen hat das richtige Gespür gehabt und ist dann, glaube ich, einfach so vorbeigekommen, oder? Der hat die Gefahr gerochen.
Ja.
Also, was ich mir da gedacht habe, bei dieser Folge, da greifen sie ja sehr in die technische Soundkulisse. Für mich klingt auch der Büffel irgendwie nach einer Maschine. Da hört man sehr viel auch so irgendwie, ja, metallische Geräusche. Und da wäre es irgendwie, ja, hätte ich schöner gefunden, wenn man da mal so ein richtiges oder so da rauslässt. Aber das war, also von den Soundeffekten her klang es einfach der Büffel auch nach einem riesigen Roboter irgendwie.
Haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gehabt. Ja. Gut, wieder zurück auf Eternis. Leute, hier schwarzer Nebel greift an und so. Stimmen aus dem Volk. Hier ganz eindeutig wieder der Sprecher von Stratos zu hören. Und ich glaube, ich habe erstmals auch Mechaneck herausgehört, der sagt irgendwo im Hintergrund mal, ich fürchte mich. Ist euch eventuell das auch aufgefallen oder bin ich völlig vernördet?
Ich habe darauf geachtet, weil ich habe es ja im Handout gelesen und ich glaube, dass du da recht haben könntest. Mir wäre es wahrscheinlich da nicht so ganz aufgefallen, ich hätte drüber weggehört, aber ich glaube, das war... Vielleicht nicht nur der Sprecher, vielleicht war es ja Mechaneck, der da im Volk auch steht und sich fürchtet. Das traue ich ihm im Hörspiel auf jeden Fall auch zu. Warum nicht?
Richtig.
Stimmt eigentlich, ja.
Ja, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe aber auch nicht hingehört.
Und Shaggy, wie findest du Mechaneck in den Hörspielen allgemein? Also Dieter und ich sind ja große Fans von Mechaneck.
Ja, also ich muss sagen, ich gefällt dir in den Hörspielen deutlich besser als Figur oder in allen anderen Geschichten von He-Man. Ich finde gerade so in den Hörspielen hat er nochmal so eine eigene Facette, die ihn sehr sympathisch macht und mir gefällt er auch. Mir ist er tatsächlich einer meiner Lieblingsmasters hier in den Hörspielserien. Der ist da richtig gut, macht Spaß und ist sehr unterhaltend, wie ich finde. Viel besser als sonst.
Ja. Ist richtig over.
Ja.
Ja, und
der ist over.
Und er bringt der auch noch over. So einen neuen Typ von den Masters rein, den es vorher noch nicht gab. Ja, aber der Mechaneck ist noch, der ist ja noch nicht eingeführt bei Folge 11, oder? Der kommt erst später. Den hatten wir noch nicht.
Der kommt erst später, tatsächlich, ja, das stimmt. Jetzt habe ich dem Shaggy seine Catchphrase verwendet, tatsächlich. Entschuldigung.
Tatsächlich.
Ja.
Okay, so, ja, Schwarzer Nebel wird besiegt. Ja, das lassen wir, glaube ich, einfach mal so stehen. Und He-Man, der Machtschädel, was macht er? Der Battle Cat sagt, wo sind die anderen? Alleine können wir nicht gewinnen. Und He-Man sagt, sei still, alter Kater, wir greifen an. Dieter, ja. Erinnert dir das an andere Folgen von vorher?
Ja, natürlich. Also da ist He-Man einfach drauf und dran. Er will das Böse besiegen. Er wartet da nicht auf Unterstützung, sondern er stürmt los und ja, er will ja Eternia retten. Also das wollen wir ihm nicht vorhalten. Was?
Ja, ja. Aber warum müssen alle kuschen?
Ja, du, weil er's kann. Weißt du, das ist halt so.
Ja, aber er kriegt die Rechnung in der nächsten Szene beim Erkundungsflug. Sie stürzen ab und Anti-Orko taucht auf und sagt, He-Man, du bist ein rechter Dummkopf, glaube ich, oder so. Mhm. Ja, er bezeichnet ihn auf jeden Fall als Dummkopf. Und interessanterweise reagiert hier He-Man eher ja, entspannt und ist nicht so beleidigt. Er sieht es sogar ein, dass er Orko, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt vorher, Orko ist ja beleidigt, weil er nicht beim in die Flucht schlagen der Wolke so anerkannt worden ist, eher gemobbt,
möchte ja, ich der, sagen, also, geworden ist. Das war ziemlich fies, weil Orko hat ja. ja auch mit Zaubersprüchen gegen die Wolke gekämpft, so wie alle anderen auch. Und ja, wie erfolgreich kann man jetzt nicht so genau sagen, aber zumindest... Ja, es wird gejubelt, alle haben mitgeholfen, die Wolke zurückzuschlagen und nur der arme Orko, und du weißt, lieber Olli, der Orko liegt mir besonders am Herzen, der wird da einfach nicht anerkannt, ja, der wird von He-Man so ein bisschen verlacht und Man-at-Arms und Man-E-Faces, die steigen dann auch gleich an und sagen, oh, schaut mal, der kleine Orko ist beleidigt, ist wirklich, muss ich sagen, war in der Szene schon ziemlich fies.
So, hast du gewusst, Shaggy, dass Man-E-Faces die Stimme von Arthur Spooner hat?
Jetzt, wo du es sagst, ja. Habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt. Witzig.
Cool, gell?
Ja.
Und die gleiche Stimme hat auch übrigens Flitze Feuerzahn, falls du diese
klar.
Hörspielserie kennst auch.
Na klar.
Das ist auch Arthur Spooner oder Man-E-Faces.
Witzig.
Ja, total. Okay, was haltet ihr von Anti-Orko? Jackie, wie findest du den Anti-Orko?
Ja, der ist gar nicht so Anti-Orko, wie Anti-Orko eigentlich sein würde. Klar ist der Orko aus dem Magierland in dem Fall, so, das ist ja ein Unterschied. Ich finde, da ist verschenktes Potenzial da, weil ich für mich, wenn ich so drüber nachdenke, wäre es ja auch die Möglichkeit gewesen, dass Anti-Orko eigentlich der Böseste insgesamt ist und der Mächtigste. Wenn er das Gegenteil von unserem Orko wäre, wäre das doch eigentlich ganz spannend, oder? Das hätte sehr viel Potenzial gehabt, wenn der wirklich eine größere, entscheidende Rolle gespielt hätte. So war er halt einfach nur da. Also ich mag Orko mehr als Anti-Orko.
Ja, und was hier nicht gepasst hat, also unmittelbar bevor Anti-Orko auftaucht, sehen sie ja den Anti-Man-at-Arms im Windrider und sie erkennen ihn sofort, weil er ist schwarz und so weiter. Also die Anti-Figuren werden immer gleich erkannt. Und der Anti-Orko, wie du vorher gesagt hast, Olli, der taucht auf und He-Man hält ihn für den richtigen Orko. Also der dürfte eben nicht schwarz oder nicht irgendwie optisch erkennbar das Gegenstück zu Orko sein, weil sie verwechseln ihn ja am Anfang. Also das war hier was nicht so ganz gepasst hat. Aber ja, die Szene hat natürlich insgesamt gepasst. Und sowohl in der richtigen Welt wie in der Gegenwelt bei einem Trollaner Kapuze wegziehen oder das anzudrohen, das wirkt immer.
Das geht immer. Das hat ja der Reigam irgendwann einmal gesagt, oder?
Der hat das auch schon angedroht. Ja.
Genau. Na gut, vorletzte Szene, die Begegnung von Skeletor und die mit den Guten und die Zusammenarbeit. Ja, hier habe ich mir aufgeschrieben, Skeletor sieht ein, er sagt, ich muss krank gewesen sein, krank im Kopf, und Orko schreit, juhu, Skeletor ist verrückt geworden, er ist verrückt geworden. Shaggy, wie findest du das, dass Orko hier so lustig auszuckt?
Ja, da hat er ja endlich auch mal einen Grund, sich da auch zu freuen, weil das ist ja selten, dass ein Skeletor Fehler eingesteht, und das hat er jetzt in dem Fall gemacht. Und sogar nicht nur Fehler eingesteht, sondern er stellt sich ja noch auf die Seite von He-Man, und die müssten ja quasi zusammen antreten und die müssen sich unterstützen. Gemeinsam können sie nur Anti-Eternia besiegen. Und das finde ich schon ganz cool. Ich finde das super, wenn mal sich auch Feinde zusammenschließen müssen, weil wir jetzt einen gemeinsamen Feind haben. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn sowas passiert. Und gerade hier ganz besonders, muss ich sagen. Skeletor ist ja auch ein super Charakter und der hat halt einfach mal eingesehen, dass das doch nicht richtig war. Und er braucht He-Man, sonst ist auch er am Ende, und das finde ich gut.
Absolut. Wenn wir jetzt in der Wrestling-Welt wären, würde ich sagen, Skeletor turned zum Babyface. Und wie gefällt dir Skeletors Babyface, Shaggy?
Also ich finde es super. Mir gefällt das richtig gut. Und gerade so Sachen, das hätte man, ja gut, ich meine, hat jetzt nur 37 Folgen Zeit, aber so Sachen gefallen mir immer ganz gut, wenn sich dann wirklich die beiden zusammenschließen müssen gegen noch eine bösere, größere Macht. Das hätte man auch bestimmt mit Hordak vielleicht mal so machen können, irgendwie in der Art und Weise, weil der ja auch sehr mächtig eigentlich ist. Also ich finde das cool, ich mag das auch bei anderen Geschichten, bei anderen Storylines, wenn sich dann wirklich Feinde mal zusammenschließen müssen, hat mir hier auch besonders gut gefallen.
Ja, und das machen sie auch, oder? Sie schließen sich zusammen und in der letzten Szene eben interessanterweise so, dass Skeletor teamt ab mit Man-at-Arms, weil He-Man wird gegen Anti-He-Man einfach mal vorgeschickt, um für die Ablenkung zu sorgen. Auch da, im Endeffekt sind ja Skeletor und Man-at-Arms dann die Helden.
Absolut, ja, und Die Zauberformeln habe ich mir hier auch noch notiert. Der beim Duell der Giganten, sehr interessant. Anti-He-Man sagt, bei der Macht von Helle Grayskull. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut im Dialogbuch. In den Foren steht ja unter anderem auch, heißt es jetzt Hölle, also hat sich Norbert Langer irgendwie nicht gut artikuliert, heißt es Hölle Grayskull, bei der Macht von Hölle Grayskull. Oder heißt es bei der Macht von Hell Grayskull? Tatsächlich steht im Dialogbuch Helle Grayskull. Also Norbert Langer hat das ganz genau richtig vorgetragen. Und was bedeutet das, Shaggy? Bei der Macht von Helle Grayskull für dich?
Also ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich ein Fehler im Dialogbuch auch war, dass man sich vielleicht nicht entscheiden konnte zwischen Hölle und Hell. Und dann vielleicht irgendwie dadurch ein Mischmasch entstanden ist, aber es keiner gemerkt hat möglicherweise bei der Aufnahme, und vielleicht hat man es gemerkt und dann auch so gelassen, weil es eigentlich denn auch dann egal war, und es gibt ja Hell dann irgendwie nochmal eine spannende Variante hinzu. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein Fehler war. Das sollte nicht eine Mischung aus beiden sein, es sollte wahrscheinlich eins von beiden sein. Aber man weiß es nicht, es ist ein Gerücht, und ich bin gespannt, was es wirklich ist. Wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden.
Er wollte wahrscheinlich kein Helles bestellen, bei He-Man. Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, das war schon so beabsichtigt, weil, wenn ihr euch zurückerinnert, der Geist von Castle Grayskull, der beschreibt ja Anti-Grayskull als Burg mit dem Gesicht eines Engels in strahlendem Licht. Also ich habe es ehrlich gesagt immer so interpretiert, ja, das ist halt das helle, das leuchtende Grayskull aus der Anti-Welt.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch so wie du, Dieter. Ja, wahrscheinlich ist das so gemeint. Das ist einfach, ja, dass das helle Grayskull ist. Genauso wie es hier steht, ja. Möglicherweise, gell?
Aber stimmt es dann grammatikalisch, wenn man sagt, bei der Macht von helle Grayskull? Also irgendwas ist auf jeden Fall falsch.
Das ist falsch.
Irgendwas stimmt nicht. Aber wer weiß, was nicht stimmt.
Da hast du recht. Irgendein Fehler ist auf jeden Fall drin. Ja. Na gut, was ich hier auch noch anzumerken hätte, wäre, dass He-Man zu Orko zum Beispiel zuerst sagt, er soll sich heraushalten, es ist sein Kampf, und direkt, also wirklich im übernächsten Satz sagt er dann, Orko, hilf mir, wenn du kannst, hilf! Also das sind so Kleinigkeiten, die halt dann irgendwie lustig sind, jetzt im Erwachsenenalter, wenn man sich das nochmal anhört.
Naja, was ja eigentlich bei diesem Endkampf auch spannend ist, zuerst sagt der He-Man auch, wir sind beide gleich stark. Klar ist halt das Gegenstück und hat wohl auch dieselben Kräfte. Dann aber auf einmal unterliegt er und dann muss ihn eben Man-at-Arms und Skeletor retten. Dann gewinnt doch der Anti-He-Man irgendwie die Oberhand. Aber das wird nicht so genau erklärt, wie das zustande kommt.
Ich kann mir das so erklären, dass der Anti-He-Man ja fiese Tricks auch nutzt, während ein lieber He-Man, der will keine fiesen Tricks, der kämpft fair.
Der kämpft fair, ja, das kann sein. Genau, vielleicht hat er einen, wie heißt das beim Wrestling, einen Augenstecher oder sowas
gemacht. Ja, ganz, das glaube ich, das anzunehmen.
Genau.
Hey, schön.
Oder so ein Schlag zwischen die Beine von unten.
Genau.
Genau, Tiefschlag.
Genau, ja. Tiefschlag, genau.
Ja, das war's jetzt mit der Szenenanalyse, und wir schreiten zum Fazit. Shaggy, magst du anfangen? Was hast du abschließend noch so irgendwie summa summarum und abrundend über diese Folge zu sagen, was du noch nicht gesagt hast? Ich meine, wir haben ja schon sehr viel gesagt.
Also man muss auf jeden Fall sagen, ganz, ganz tolles Hörspiel, wunderbare Atmosphäre, das haben wir ja auch schon gesagt, gerade so diese Horror-Atmosphäre sehr, sehr gut rübergebracht, tolle Geräusche, tolle Soundkulisse, das ist sehr cool. Ich finde, so aus heutiger Sicht, ich habe es ja jetzt auch lange nicht mehr gehört bis heute, es gibt schon nachhinein betrachtet schon bessere Folgen. Ich glaube, die ist nicht so cool gealtert wie einige andere Folgen, weil ich insgesamt finde ich die Masters-Hörspielreihe immer noch gut. Die Folge hat auch eine gute Qualität, auch gerade von den Sprechern. Also das Ende ist ein bisschen schwach, so von diesem großen Aufbau dann doch so ein schwaches Ende. Ich glaube, dass ich damals gedacht habe, dass das irgendwann eine Fortsetzung geben wird, dass wir bestimmt von Anti-Turn ja nochmal hören werden, so wie das aufgebaut wurde, aber das soll es ja so nicht mehr sein. Man hat Anti-Turn ja nie wieder gehört. Da ist auch verschenktes Potenzial, weil für eine Rückkehr wäre da auf jeden Fall noch sehr viel Geschichte, sehr viel Material übrig gewesen.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist genau eigentlich das Gleiche, was ich auch sagen wollte. Es wäre so viel Potenzial da. Alleine die ganzen Anti-Bösewichte, die hier überhaupt nicht angesprochen werden. Es wäre so interessant, was mit denen ist. Anti-Beastman, Anti-Drapjaw. Das wäre eigentlich nur logisch gewesen, dass man auch diese hier irgendwie mit reinbringt oder in einer weiterführenden Folge dann vielleicht nochmal darauf zurückgreift.
Ja, und eben Anti-Skeletor, also was Shaggy schon gesagt
natürlich.
Hat. Natürlich. Also wo ist der Anti-Skeletor, der in Anti-Eternia gegen Anti-He-Man kämpft? Also da wäre das wäre wirklich interessant gewesen. Das ist sehr schade. Hat man einen Dreiteiler gemacht und so weiter, und Anti-Eternia, das so viel Potenzial birgt. Also da hätte man sich zumindest eine Doppelfolge überlegen können.
Genau, ja. Kleiner Spaß vielleicht noch, Spaßbemerkung meinerseits, wenn die ganzen Antitypen wirklich alle so heißen, so mit Anti-He-Man und Anti-Orko, wäre es dann nicht irgendwie auch der Fall gewesen, dass die ganzen Anti-Eternia-Bewohner immer schon wissen hätten müssen, dass sie nur die Gegenstücke zu den Originalen sind. Ich meine, wenn meine Mama mich Anti-Olli tauft, dann müsste ich eigentlich wissen, es müsste einen echten Olli geben, oder?
Ja, vielleicht waren sie es auch schon gewohnt, dass sie alle Anti heißen, mit Vornamen wahrscheinlich dann auch. Aber ich glaube, nennen sich ja selber niemals so. Also wahrscheinlich ist es nicht so. Das Einzige, was ja namentlich genannt wird, ist Helle Quaeskal, und das heißt ja auch nicht Anti-Castle Quaeskal. Von daher glaube ich nicht, dass sie den Anti-Namen auch genutzt haben auf ihrer Welt. Wenn, dann haben sie sich wahrscheinlich dran gewöhnt.
Wenn, dann sind sie halt alle Finnen und heißen Anti, ja. Anti-Lakonen.
Genau.
Genau. Anti-Alto, ja genau.
Nein, aber die werden das genau andersrum sehen als wie die Bewohner von Eternia. Da bin ich ganz Shaggys Meinung. Ja, ihr habt eh schon vieles gesagt. Was ich an der Folge gut finde, sind halt wirklich auch diese Überraschungsmomente, wenn die Anti-Helden auftauchen. Also wie gesagt, da gibt es Potenzial für mehr Momente, aber zumindest auch, ja, wie Anti-Orko auftaucht und so, das ist schon auch, bringt der ganzen Geschichte ein bisschen Spannung oder Überraschung einfach rein. Da muss man auch selbst zuerst mal rausfinden, okay, was passiert da jetzt? Und das finde ich ganz gut gemacht an der Folge.
Ich glaube, wir einigen uns darauf, dass das eine sehr spannende Folge ist im Prinzip und die Fans lieben es und es hat wirklich ein besonderes Scary Feeling.
Scary Movie eher nicht.
Es ist, man merkt, wir nehmen schon lange auf. Und ja, ich habe auch überall immer wieder gelesen. Aufgefallen ist es mir nicht so stark, dass einige Musikstücke, die hier verwendet werden, nur ausschließlich in dieser Folge auch eingespielt werden. Ja, wie gesagt, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Wie geht's euch beiden damit? Ist euch da was aufgefallen?
Also es waren schon Stücke da, die man aus den Masters-Folgen jetzt nicht unbedingt kannte, aber einige der Stücke kamen mir dann doch irgendwoher bekannt vor. Vielleicht wurden die in den Gruselhörspielen auch schon benutzt, ich weiß es nicht ganz genau. Es waren auf jeden Fall bestimmt Stücke, wo Europa auf jeden Fall die Rechte hat. Und wenn sie die Rechte haben, weiß man ja, nutzen sie die auch ja später in anderen Folgen. Ich fand es ja zum Beispiel ganz witzig, dass wir späteren 3-Fragezeichen-Folgen auch mal die Masters-Anfangsmusik übrigens auch in einigen später genutzt wird, das in den späteren Folgen. Also das fand ich dann auch sehr seltsam. Das wird bestimmt irgendwo noch eingesetzt, das glaube ich schon.
Ja, also Dieter, du hast ein Fazit gesagt. Shaggy, du hast ein Fazit gesagt. Ich habe mein Fazit gesagt.
Ja, somit jetzt wäre es interessant, mal vom Shaggy zu hören, wenn er jetzt die Folge auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste. Wo würdest du die denn einordnen?
Mir ist noch eine Sache eingefallen, bevor ich jetzt die Folge einordne. 10 ist wahrscheinlich das Beste, oder?
Ja, genau.
Ja. Also, was ja ganz spannend ist, das ist ja sogar dann, es gab ja später noch diese Sammel-Masters-Figuren, diese Classics auch, und da gibt es ja wirklich eine Anti-Eternia He-Man-Figur, tatsächlich inspiriert von diesem Hörspiel, das heißt, und auch von Mattel aus, nee, ich glaube, doch, weiß ich, war es damals dann auch Mattel kurzzeitig? Ich glaube, die hatten die Rechte und haben wirklich sich inspirieren lassen von der deutschen Hörspielfolge und haben eine Figur extra dazu rausgebracht. Großen Sammlerwert hat die Figur mittlerweile, also eine der beliebtesten Sammelfiguren der späteren Classic-Serie ist der Anti-He-Man, das ist schon cool.
Ja, cool. Und bei dir auch im Schrank?
Nee, Anti-He-Man habe ich nicht. Ich habe die Classics gar nicht gesammelt, tatsächlich.
Okay.
Also, an der Skala. Ich glaube, ich finde, ich mag die Folge immer noch sehr, sehr gern. Die hat wirklich eine besondere Atmosphäre. Die hat auch ein paar Schwächen, die hat aber auch ein paar Stärken. Ich würde dir, glaube ich, 8 von 10 Punkten geben.
Ja, finde ich gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und wir haben das ja auch in unserem Podcast gesagt, wir sind einfach zwei Fans, der Olli und ich. Und das war einfach immer auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich gebe ihr da einen 9. Und bei dir, Olli?
Da gehen wir wieder Hand in Hand. Ich bin mit dir d'accord. Ich gebe dieser Folge auch einen 9 von 10.
Ja, sehr schön.
Dann kommen wir zum Ende. Tatsächlich, Shaggy, wenn du möchtest, dann kannst du gerne noch ein paar abschließende Worte sagen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, dass du bei uns dabei warst. Vielleicht magst du mal wieder vorbeikommen bei einer Folge, die du gerne hast. Und war sehr super mit dir, da diesen Podcast aufzunehmen. War spaßig und flüssig, würde ich sagen.
Ja, hat mir auch total Spaß gemacht, mit euch den Podcast aufzunehmen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne komme ich wieder, wenn es zeitlich passt. Das ist ja bei mir immer ein bisschen schwierig, aber da finden wir bestimmt irgendwann nochmal einen Termin. Bestimmt auch eine coole Folge dann, die ich mir dann aussuchen dürfte. Ich hätte Bock, also gerne, wenn das mal passt, dann sagt einfach nochmal Bescheid. Wir bleiben in Kontakt, aber auch die Hörer können gerne mit mir im Kontakt bleiben, wenn ihr das wollt. Ihr könnt mir folgen bei Facebook, Instagram, auch Twitter, @ShaggySchwarz überall, da findet ihr meine Seiten, meine Projekte, Mörderische Heimat, das ist mein True Crime Podcast, Fuller Kultur, mein Kulturpodcast, World of Ghibli, das ist mein neuer Podcast, der die Woche gestartet hat, ein Ghibli-Podcast über die wunderbare Welt des Studio Ghiblis. Es werden noch mehr Projekte folgen, meine Wrestling-Projekte, Spotfight, Headlock, auch da könnt ihr mich hören. Also, wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, mal meine Stimme in der verschiedenen Stimmlagen zu hören und dann könnt ihr gerne auf jeden Fall auch mir folgen und wäre schön, wenn wir da in Kontakt bleiben. Hat Spaß gemacht. Schreibt doch mal, wie ihr das fandet, dass ich hier als Gast war. Schreibt's den Jungs, würde mich mal interessieren, die halten mich auf dem Laufenden. Ich danke, dass ich dabei sein durfte und sage bis bald hoffentlich.
Das hoffen wir auch. Ja, danke, Shaggy. War wirklich sehr launig, hat uns wunderbar viel Spaß gemacht. Und ja, da wird unserem Publikum sicher nicht langweilig werden mit den ganzen Themen, die du machst. Und ja, wäre schön, wenn wir uns wieder mal über den Weg laufen.
Ja, wie unsere Hörerinnen und Hörer es gewohnt sind, hören wir mit zwei kleinen Segmenten auf. Verabschieden euch in den Nachmittag, Abend oder wo auch immer ihr euch tageszeitmäßig gerade befindet. Und ja, Dieter, normalerweise stelle ich dir die Frage, wo ich dir die Honigbomben entgegensetze. Immer, ich weiß nicht, Shaggy, vielleicht, ob du dieses Ritual kennst, gibt es ja bei der rechten und der linken Hand des Podcasts auch. Da gibt es immer die Bananenfrage. Also irgendetwas stelle ich hier gegen Bananen. Hier im Machtschädel stelle ich etwas gegen Honigbomben. Aber jetzt hole ich dich nochmal kurz zurück. Du hast dich schon verabschiedet. Ich hole dich nochmal kurz zurück. Lieber Shaggy, was magst du lieber? Dieter, ist es in Ordnung, dass ich
ja,
den Shaggy frage?
Ja, das ist natürlich in Ordnung.
Was magst du lieber? Savio Vega oder Anti-Honigbomben?
Also nichts mag ich mehr als Savio Vega auf dieser Welt. Das ist einer der uncoolsten Wrestler damals gewesen für mich, aber irgendwie hat er so einen Trash-Faktor, den ich liebe. Deswegen für mich, mein Herz geht an Savio Vega.
Ja, das ist völlig okay, weil die Frage war ja auch Savio Vega oder Anti-Honigbomben. Du hast ja jetzt in Wahrheit nicht die Honigbomben-Frage gestellt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, wunderbar.
Übrigens, die Folge Herr der Wespen rückt immer näher.
Ja, auf die freue ich mich schon.
Wenn es nicht sogar schon die nächste ist.
Okay. Ja, dann zum Schluss bleibt mir noch das zu sagen, was ich am Ende unseres Podcasts immer wieder sage. Liebe Leute da draußen, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.
Gute Nacht!